er tanzen, die Meere zittern und hüpfen unter seinen Fußtapfen. O reine Gerüche um mich, rief er aus, o selige Stille um mich. Aber wo sind meine Tiere? O reine Gerüche um mich. Jetzt so weiß und fühle ich erst, wie ich euch, meine Tiere, liebe. Und Zarathustra sprach nochmals, ich liebe euch, meine Tiere. Der Adler aber und die Schlange drängten sich an ihn, als er diese Worte sprach, und sahen zu ihm hinauf. Heran, heran, mein Adler und meine Schlange. Sagt mir doch, meine Tiere, diese höheren Menschen insgesamt, riechen sie vielleicht nicht gut? Zwei kaum aber hatte Zarathustra seine Höhle verlassen, da erhob sich der alte Zauberer, sah listig umher und sprach, er ist hinaus. Und schon, ihr höheren Menschen, dass ich euch mit diesem Lob und Schmeichelnamen kitzle, gleich ihm selber. Schon fällt mich mein schlimmer Trug und Zaubergeist an, mein schwermütiger Teufel, welcher diesem Zarathustra ein Widersacher ist aus dem Grunde. Vergebt es ihm, nun will er vor euch zaubern, er hat gerade seine Stunde. Umsonst ringe ich mit diesem bösen Geiste. Euch allen, welche Ehren ihr euch mit Worten geben mögt, ob ihr euch die freien Geister nennt oder die Wahrhaftigen oder die Büßer des Geistes oder die Entfesselten oder die Großen. Sehnsüchtigen euch allen, die ihr am großen Ekel leidet gleich mir, denen der alte Gott starb und noch kein neuer Gott in Wiegen und Windeln liegt, euch allen ist mein böser Geist und Zauberteufel hold. Ich kenne euch, ihr höheren Menschen, ich kenne ihn. Ich kenne auch diesen Unhold, den ich wider Willen liebe, diesen Zarathustra. Er selber dünkt mich öfter gleich einer schönen heiligen Larve. Gleich einem neuen wunderlichen Mummenschanze, in dem sich mein böser Geist, der schwermütige Teufel, gefällt. Ich liebe Zarathustra, so dünkt mich oft, um meines bösen Geistes willen. Aber schon fällt der mich an und zwingt mich, dieser Geist der Schwermut, dieser Abenddämmerungsteufel. Und, wahrlich, ihr höheren Menschen, es gelüstet ihn, macht nur die Augen auf, es gelüstet ihn, nackt zu kommen, ob männlich, ob weiblich, noch weiß ich's nicht. Aber er kommt, er zwingt mich, wehe. Macht eure Sinne auf, der Tag klingt ab, allen Dingen kommt nun der Abend, auch den besten Dingen. Hört nun und seht, ihr höheren Menschen, welcher Teufel, ob Mann, ob Weib, dieser Geist der Abendschwermut ist. Also sprach der alte Zauberer, sah listig umher und griff dann zu seiner Harfe. Drei bei abgehellter Luft, wenn schon des Taus Tröstung zur Erde niederquillt, unsichtbar, auch ungehört. Denn zartes Schuhwerk trägt der Tröster Tau gleich allen Trostmilden. Gedenkst du da? Gedenkst du, heißes Herz, wie einst du durstetest, nach himmlischen Tränen und Taugeträufel versenkt und müde durstetest, dieweil auf gelben Graspfaden boshaft abendliche Sonnenblicke durch schwarze Bäume um dich liefen, blendende Sonnenglutblicke, schadenfrohe? Du? So höhnten sie? Nein. Nur ein Dichter, ein Tier, ein listiges, raupendes, schleichendes, das lügen muss, das wissentlich, willentlich lügen muss. Nach Beute lüstern, bunt verlarvaut, sich selber. Larve, sich selbst zur Beute. Das, der Wahrheit freier? Nein, nur Narr, nur Dichter, nur buntes redend, aus Narrenlarven bunt herausschreiend, herumsteigend auf lügnerischen Wortbrücken, auf bunten Regenbogen, zwischen falschen Himmeln und falschen Erden, herumschweifend, herumschwebend, nur Narr. Nur Dichter, das, der Wahrheit freier? Nicht still, starr, glatt, kalt, zum Bilde worden, zur Gottessäule, nicht aufgestellt vor Tempeln, eines Gottes Türwart, nein. Feindselig solchen Wahrheitsstandbildern, in jeder Wildnis heimischer. Als vor Tempeln, voll Katzen Mutwillens, durch jedes Fenster springend husch. In jedem Zufall, jedem Urwalde zuschnüffelnd, süchtig sehnsüchtig zuschnüffelnd, dass du in Urwäldern unter buntgefleckten Raubtieren sündlich gesund und bunt und schön liefest, mit lüsternen Lefzen, selig höhnisch, selig höllisch, selig blutgierig, raubend, schleichend, lugend liefest. Oder dem Adler gleich, der lange, lange starr in Abgründe blickt, in seine Abgründe. Oh, wie sie sich hier hinab, hinunter, hinein, in immer tiefere Tiefen ringeln. Dann, plötzlich, geraden Zugs, gezückten Flugs, auf Lämmer. Stoßen, jach hinab, heißhungrig, nach Lämmern lüstern, gram allen Lammsseelen, grimmig gram allem, was blickt schafmäßig, lammäugig, krauswollig, grau, mit Lammsschafswohlwollen. Also adlerhaft, pantherhaft sind des Dichters Sehnsüchte, sind deine Sehnsüchte unter tausend Larven, du Narr. Du Dichter, der du den Menschen schautest so Gott als Schaf, den Gott zerreißen im Menschen wie das. Schaf im Menschen, und zerreißend lachen. Das ist deine Seligkeit. Eines Panthers und Adlers Seligkeit. Eines Dichters und Narren Seligkeit. Bei abgehellter Luft, wenn schon des Monds. Sichelgrün zwischen Purpurröten und neidisch hinschleicht. Dem Tage Feind, mit jedem Schritte heimlich an Rosenhängematten hinsichelnd. Bis sie sinken, Nacht abwärts blass hinabsinken. So sank. Ich selber einstmals aus meinem Wahrheitswahnsinne, aus meinen Tagessehnsüchten, des Tages müde, krank vom Lichte, sank abwärts, abendwärts, schattenwärts, von einer Wahrheit verbrannt und durstig, gedenkst du noch, gedenkst du, heißes Herz, wie da du durstetest? Dass ich verbannt sei von aller Wahrheit, nur Narr, nur Dichter. Von der Wissenschaft also sang der Zauberer. Und alle, die beisammen waren, gingen gleich Vögeln unvermerkt in das Netz seiner listigen und schwermütigen Wollust. Nur der Gewissenhafte des Geistes war nicht eingefangen. Er nahm flugs dem Zauberer die Harfe weg und rief, Luft! Lasst gute Luft herein! Lasst Zarathustra herein! Du machst diese Höhle schwül und giftig, du schlimmer alter Zauberer! Du verführst, du falscher, feiner, zu unbekannten Begierden und Wildnissen. Und wehe, wenn solche wie du von der Wahrheit Redens und Wesens machen. Wehe allen freien Geistern, welche nicht vor solchen Zauberern auf der Hut sind. Dahin ist es mit ihrer Freiheit, du lehrst und lockst zurück in Gefängnisse, du alter schwermütiger Teufel. Aus deiner Klage klingt eine Lockpfeife. Du gleichst solchen, welche mit ihrem Lobe der Keuschheit heimlich zu Wollüsten laden. Also, sprach der Gewissenhafte, der alte Zauberer aber blickte um sich, genoss seines Sieges und verschluckte darüber den Verdruss, welchen ihm der Gewissenhafte machte. Solcher Gestalt waren sie zu drei still beisammen und schnüffelten und schlürften miteinander die gute Luft. Denn die Luft war hier draußen besser als bei den höheren Menschen. Der Wahrheit freier? Sei still, sagte er mit bescheidener Stimme. Gute Lieder wollen gut widerhallen. Nach guten Liedern soll man lange schweigen. So tun es diese alle, die höheren Menschen. Du aber hast wohl wenig von meinem Lied verstanden? Ihr sitzt alle noch mit lüsternen Augen da, ihr freien Seelen. Wohin ist eure Freiheit? Fast, dünkt mich's, gleicht ihr solchen, die lange schlimmen tanzenden nackten Mädchen zusahen. Eure Seelen. Ranzen selber. In euch, ihr höheren Menschen, muss mehr von dem sein, was der Zauberer seinen bösen Zauber und Truggeist nennt, wir müssen wohl verschieden sein. In dir ist wenig von einem Zaubergeiste. Du lobst mich, entgegnete der Gewissenhafte, indem du mich von dir abtrennst, wohlan. Aber ihr anderen, was sehe ich? Und wahrlich, wir sprachen und dachten genug mitsammen. Ehe Zarathustra heimkam zu seiner Höhle, als dass ich nicht wüsste, wir sind verschieden. Wir suchen verschiedene auch hier oben, ihr und ich. Ich nämlich suche mehr Sicherheit, deshalb kam ich zu Zarathustra. Der nämlich ist noch der festeste Turm und Wille heute, wo alles wackelt, wo alle Erde bebt. Euch gelüstet, fast dünkt mich so, vergebt meinen Dünkel, ihr höheren Menschen euch gelüstet nach dem schlimmsten, gefährlichsten Leben, das mir am meisten Furcht macht, nach dem Leben wilder Tiere, nach Wäldern, Höhlen, steilen Bergen und Irrschlünden. Ihr aber, wenn ich eure Augen sehe, die ihr macht, fast dünkt mich's. Ihr sucht mehr Unsicherheit, mehr Schauder, mehr Gefahr, mehr Erdbeben. Und nicht die Führer aus der Gefahr gefallen euch am besten, sondern die euch von allen Wegen abführen, die Verführer. Aber, wenn solch Gelüsten an euch wirklich ist, so dünkt es mich trotzdem unmöglich. Furcht nämlich, das ist des Menschen Erb- und Grundgefühl. Aus der Furcht erklärt sich jegliches, Erbsünde und Erbtugend. Aus der Furcht wuchs auch meine Tugend, die heißt, Wissenschaft. Solche lange alte Furcht, endlich fein geworden, geistlich, geistig. Heute, dünkt mich, heißt sie, Wissenschaft. Also sprach der Gewissenhafte, aber Zarathustra, der eben in seine Höhle zurückkam und die letzte Rede gehört und erraten hatte, warf dem Gewissenhaften eine Handvoll Rosen zu und lachte ob seiner Wahrheiten. Die Furcht nämlich vor wildem Getier, die wurde dem Menschen am längsten angezüchtet, einschließlich das Tier, das er in sich selber birgt und fürchtet, Zarathustra heißt es das Innere wie. Wie? Rief er, was hörte ich da eben? Wahrlich, mich dünkt, du bist ein Narr oder ich selber bin's, und deine Wahrheit stelle ich rucks und flugs auf den Kopf. Furcht nämlich ist unsere Ausnahme. Mut aber und Abenteuer und Lust am Ungewissen, am Ungewagten, Mut dünkt mich des Menschen ganze Vorgeschichte. Dieser Mut, endlich fein geworden, geistlich, geistig, dieser Menschenmut mit Adlerflügeln und Schlangenklugheit. Der, dünkt mich, heißt heute Zarathustra, schrien alle, die beisammen saßen, wie aus einem Munde und machten dazu ein großes Gelächter. Es hob sich aber von ihnen wie eine schwere Wolke. Auch der Zauberer lachte und sprach mit Klugheit, wohlan, er ist davon, mein böser Geist. Und habe ich euch nicht selber vor ihm gewarnt, als ich sagte, dass er ein Betrüger sei, ein Lug und Truggeist? Den wildesten, mutigsten Tieren hat er alle ihre Tugenden abgeneidet und abgeraubt, so erst wurde er zum Menschen. Sonderlich nämlich, wenn er sich nackend zeigt. Wohlan, seien wir wieder gut und guter Dinge. Und ob schon Zarathustra böse blickt, seht ihn doch. Er ist mir gram. Bevor die Nacht kommt, lernt er wieder mich lieben und loben, er kann nicht lange leben, ohne solche Torheiten zu tun. Aber er nimmt Rache dafür, an seinen Freunden. Also sprach der alte Zauberer, und die höheren Menschen zollten ihm Beifall, so dass Zarathustra herumging und mit Bosheit und Liebe seinen Freunden die Hände schüttelte, gleichsam als einer, der an allen etwas gut zu machen und abzubitten hat. Aber was kann ich für seine Tücken? Habe ich ihn und die Welt geschaffen? Der liebt seine Feinde. Diese Kunst versteht er am besten von allen, die ich sah. Als er aber dabei an die Tür seiner Höhle kam, siehe, da gelüstete ihn schon wieder nach der guten Luft da draußen und nach seinen Tieren, und er wollte hinausschlüpfen. Unter Töchtern der Wüste einer, gehe nicht davon, sagte da der Wanderer, der sich den Schatten Zarathustras nannte, bleibe bei uns, es möchte uns sonst die alte dumpfe Trübsal wieder anfallen. Diese Könige mögen wohl vor uns noch gute Miene machen, das lernten die nämlich von uns allen heute am besten. Hätten sie aber keine Zeugen, ich wette, auch bei ihnen finge das böse Spiel wieder an. Das böse Spiel der ziehenden Wolken, der feuchten Schwermut, der verhängten Himmel, der gestohlenen Sonnen, der heulenden Herbstwinde. Das böse Spiel unseres Heulens und Notschreiens, bleibe bei uns, o Zarathustra. Hier ist viel verborgenes Elend, das reden will, viel Abend, viel Wolke, viel dumpfe Luft. Du nährtest uns mit starker Mannskost und kräftigen Sprüchen. Lass es nicht zu, dass uns zum Nachtisch die weichlichen weiblichen Geister wieder anfallen. Du allein machst die Luft um dich herum stark und klar. Fand ich je auf Erden so gute Luft als bei dir in deiner Höhle? Viele Länder sah ich doch, meine Nase lernte vielerlei Luft prüfen und abschätzen. Aber bei dir schmecken meine Nüstern ihre größte Lust. Es sei denn, oh vergib eine alte Erinnerung. Vergib mir ein altes Nachtischlied, das ich einst unter Töchtern der Wüste dichtete. Bei denen nämlich gab es gleich gute helle morgenländische Luft. Dort war ich am fernsten vom wolkigen, feuchten, schwermütigen Alteuropa. Damals liebte ich solcherlei Morgenlandmädchen und anderes blaues Himmelreich, über dem keine Wolken und keine Gedanken hängen. Ihr glaubt es nicht, wie artig sie da saßen, wenn sie nicht tanzten, tief, aber ohne Gedanken, wie kleine Geheimnisse, wie bebänderte Rätsel, wie Nachtischnüsse, bunt und fremd für wahr. Aber ohne Wolken, Rätsel, die sich raten lassen. Solchen Mädchen zuliebe erdachte ich damals einen Nachtischpsalm. Also sprach der Wanderer und Schatten. Und ehe jemand ihm antwortete, hatte er schon die Harfe des alten Zauberers ergriffen, die Beine gekreuzt und blickte gelassen und weise um sich. Mit den Nüstern aber zog er langsam und fragend die Luft ein, wie einer, der in neuen Ländern neue fremde Luft kostet. Schon gab uns jener alte Zauberer von seinem Schlimmsten zum Besten, und siehe doch, der gute fromme Papst da hat Tränen in den Augen und sich ganz wieder aufs Meer der Schwermut eingeschifft. 2. Die Wüste wächst. Weh dem, der Wüsten birgt. Ha! Feierlich. In der Tat feierlich. Ein würdiger Anfang. Afrikanisch feierlich. Eines Löwen würdig oder eines moralischen Brüllaffen aber nichts. Für euch, ihr allerliebsten Freundinnen, zu deren Füßen mir zum ersten Male, einem Europäer unter Palmen, zu sitzen vergönnt ist. Wunderbar wahrlich. Da sitze ich nun, der Wüste nahe, und bereits so ferne wieder der Wüste, auch in nichts noch verwüstet. Nämlich hinabgeschluckt von dieser kleinsten Oasis, sie sperrte gerade gähnend ihr liebliches Maul auf, das wohlriechendste aller Mäulchen. Da fiel ich hinein, hinab, hindurch, unter euch, ihr allerliebsten Freundinnen. Sela! Darauf hob er mit einer Art Gebrüll zu singen an. Sela! Heil! Heil jenem Wallfische! Wenn er also es seinem Gaste wohl sein ließ, ihr versteht meine gelehrte Anspielung? Möge Gott es bessern. Amen! Da sitze ich nun, in dieser kleinsten Oasis, einer Dattel gleich, braun, durchsüßt, goldschwürig, lüstern nach einem runden Mädchenmunde, mehr noch aber nach mädchenhaften, eiskalten, schneeweißen, schneidigen Beißzähnen, nach denen nämlich lechzt das Herz allen heißen Datteln. Heil seinem Bauche, wenn er also ein so lieblicher Oasis-Bauch war gleich diesem. Was ich aber in Zweifel ziehe, dafür komme ich aus Europa, das zweifelsüchtiger ist als alle ältlichen Eheweibchen. Den genannten Südfrüchten ähnlich, allzu ähnlich liege ich hier, von kleinen Flügelkäfern umschnüffelt und umspielt, insgleichen von noch kleineren, törichteren, sündhafteren Wünschen und Einfällen. Umlagert von euch, ihr stummen, ihr ahnungsvollen Mädchenkatzen, Dudu und Suleika, umsfingst, dass ich in ein Wort viel Gefühle stopfe. Vergebe mir Gott diese Sprachsünde. Sitze hier, die Beste. Luft schnüffelnd, Paradiesesluft wahrlich. Lichte, leichte Luft, goldgestreifte, so gute Luft nur je vom Monde herabfiel. Sei es aus Zufall, oder geschah es aus Übermute? Möge Gott es bessern. Amen. Diese schönste Luft trinkend, mit Nüstern geschwellt gleich Bechern, ohne Zukunft, ohne Erinnerungen. So sitze ich hier, ihr allerliebsten Freundinnen, und sehe der Palme zu, wie sie, einer Tänzerin gleich, sich biegt und schmiegt und in der Hüfte wiegt, man tut es mit, sieht man lange zu. Einer Tänzerin gleich, die, wie mir scheinen will, zu lange schon, gefährlich. Lange immer, immer nur auf einem Beine stand? Sela, wie die alten Dichter erzählen. Ich zweifle aber, ziehe es in Zweifel, dafür aber komme ich aus Europa, das zweifelsüchtiger ist als alle ältlichen Eheweibchen. Da vergaß sie darob, wie mir scheinen will, das andere Bein? Ja, wenn ihr mir, ihr schönen Freundinnen, ganz glauben wollt. Sie hat es verloren. Es ist dahin, auf ewig dahin, das andere Bein. Oh, schade um das liebliche andere Bein. Wo mag es wohl weilen und verlassen trauern? Vergebens wenigstens suchte ich das vermisste Zwillingskleinod, nämlich das andere Bein, in der heiligen Nähe ihres allerliebsten, allerzierlichsten Fächer- und Flatter- und Flitterröckchens. Oh, weint mir nicht, weiche Herzen. Weint mir nicht, ihr Dattelherzen. Milchbusen, ihr Süßholzherzbeutelchen. Weine nicht mehr, bleiche Dudu. Sei ein Mann, Suleika. Mut, Mut. Oder sollte vielleicht etwas Stärkendes, Herzstärkendes hier am Platze sein? Das einsame Bein? In Furcht vielleicht vor einem grimmen blondgelockten Löwen und Tiere? Oder gar schon abgenagt, abgeknabbert? Erbärmlich, wehe, wehe, abgeknabbert. Sela, ein gesalbter Spruch? Ha, herauf, Würde, Tugendwürde, Europäerwürde, Blase, Blase wieder. Blasebalg der Tugend. Ha, noch einmal brüllen, moralisch brüllen. Als moralischer Löwe vor den Töchtern der Wüste brüllen. Denn Tugendgeheul, ihr allerliebsten Mädchen, ist mehr als alles Europäer Inbrunst, Europäer Heißhunger. Und da stehe ich schon, als Europäer. Ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Amen. Die Wüste wächst, weh dem, der Wüsten birgt. Die Erweckung einst nach dem Liede des Wanderers und Schattens wurde die Höhle mit einem Male voll Lärmens und Lachens, und da die versammelten Gäste alle zugleich redeten, und auch der Esel, bei einer solchen Ermutigung, nicht mehr still blieb, überkam Zarathustra ein kleiner Widerwille und Spott gegen seinen Besuch, ob er sich gleich ihrer Fröhlichkeit erfreute. Wo ist nun ihre Not hin? Sprach er, und schon atmete er selber von seinem kleinen Überdrusse auf. Bei mir verlernten sie, wie mich dünkt, das Notschreien. Wenn auch, leider, noch nicht das Schreien. Und Zarathustra hielt sich die Ohren zu, denn eben mischte sich das Ia des Esels wunderlich mit dem Jubellärm dieser höheren Menschen. Ein feierlicher Zuspruch? Denn sie dünkte ihm ein Zeichen der Genesung. So schlüpfte er hinaus ins Freie und sprach zu seinen Tieren. Sie sind lustig, begann er wieder, und wer weiß, vielleicht auf ihres Wirtes Unkosten. Und lernten sie von mir lachen, so ist es doch nicht mein Lachen, das sie lernten. Aber was liegt daran? Es sind alte Leute. Sie genesen auf ihre Art, sie lachen auf ihre Art. Meine Ohren haben schon Schlimmeres erduldet und wurden nicht unwirsch. Schon kommt der Abend. Über das Meer her reitet er, der gute Reiter. Wie er sich wiegt, der selige, heimkehrende, in seinen purpurnen Sätteln. Der Himmel blickt klar dazu. Die Welt liegt tief. O All! Ihr Wunderlichen, die ihr zu mir kamt, es lohnt sich schon, bei mir zu leben. Also sprach Zarathustra. Dieser Tag ist ein Sieg. Er weicht schon. Er flieht. Der Geist der Schwere, mein alter Erzfeind. Wie gut will dieser Tag enden, der so schlimm und schwer begann. Und enden will er. Und wieder kam da das Geschrei und Gelächter der höheren Menschen aus der Höhle, da begann er von Neuem. Sie beißen an, mein Köder wirkt, es weicht auch ihnen ihr Feind, der Geist der Schwere. Schon lernen sie über sich selber lachen, höre ich recht? Meine Mannskost wirkt. Mein Saft- und Kraftspruch. Und wahrlich, ich nährte sie nicht mit Blähgemüsen, sondern mit Kriegerkost, mit Erobererkost. Neue Begierden weckte ich. Neue Hoffnungen sind in ihren Armen und Beinen, ihr Herz streckt sich aus. Sie finden neue Worte. Bald wird ihr Geist Mutwillen atmen. Solche Kost mag freilich nicht für Kinder sein, noch auch für sehnsüchtige alte und junge Weibchen. Denen überredet man anders die Eingeweide. Deren Arzt und Lehrer bin ich nicht. Der Ekel weicht diesen höheren Menschen. Wohlan. Das ist mein Sieg. In meinem Reiche werden sie sicher, Alle dumme Scham läuft davon, sie schütten sich aus. Sie schütten ihr Herz aus, gute Stunden kehren ihnen zurück, sie feiern und keuen wieder, sie werden dankbar. Das nehme ich als das beste Zeichen. Sie werden dankbar. Nicht lange noch, und sie denken sich Feste aus und stellen Denksteine ihren alten Freuden auf. 2. Plötzlich aber erschrak das Ohr Zarathustras. Die Höhle nämlich, welche bisher voller Lärmens und Gelächters war, wurde mit einem Male totenstill. Seine Nase aber roch einen wohlriechenden Qualm. Und Weihrauch, wie von brennenden Pinienzapfen. Es sind Genesende. Also sprach Zarathustra fröhlich zu seinem Herzen und schaute hinaus. Seine Tiere aber drängten sich an ihn und ehrten sein Glück und sein Stillschweigen. Was geschieht? Was treiben sie? Fragte er sich und schlich zum Eingange heran, dass er seinen Gästen, unvermerkt, zusehen könne. Und, fürwahr, alle diese höheren Menschen, die 2 Könige, der Papst außer Dienst, der schlimme Zauberer, der freiwillige Bettler, der Wanderer und Schatten, der alte Wahrsager, der Gewissenhafte, des Geistes und der hässlichste Mensch. Sie lagen alle gleich Kindern und gläubigen alten Weibchen auf den Knien und beteten den Esel an. Und eben begann der hässlichste Mensch zu gurgeln und zu schnauben, wie als ob etwas Unaussprechliches aus ihm heraus wolle. Als er es aber wirklich bis zu Worten gebracht hatte, siehe, da war es eine fromme, seltsame Litanei zur Lobpreisung des angebeteten und angeräucherten Esels. Aber, Wunder über Wunder, was musste er da mit seinen eigenen Augen sehen? Sie sind alle wieder fromm geworden. Sie beten, sie sind toll, sprach er und verwunderte sich über die Maßen. Diese Litanei aber klang also, Amen. Und Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Stärke sei unserem Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Esel aber schrie dazu Ia. Er trägt unsere Last. Er nahm Knechtsgestalt an. Er ist geduldsam von Herzen und redet niemals Nein. Und wer seinen Gott liebt, der züchtigt ihn. Der Esel aber schrie dazu Ia. Er redet nicht, es sei denn, dass er zur Welt, die er schuf, immer Ja sagt, also preist er seine Welt. Seine Schlauheit ist es, die nicht redet. So bekömmt er selten Unrecht. Der Esel aber schrie dazu Ia. Unscheinbar geht er durch die Welt. Grau ist die Leibfarbe, in welche er seine Tugend hüllt. Hat er Geist, so verbirgt er ihn. Jedermann aber glaubt an seine langen Ohren. Der Esel aber schrie dazu Ia. Welche verborgene Weisheit ist das, dass er lange Ohren trägt und allein Ja und nimmer Nein sagt? Hat er nicht die Welt erschaffen nach seinem Bilde, nämlich so dumm als möglich? Der Esel aber schrie dazu Ia. Du gehst gerade und krumme Wege. Es kümmert dich wenig, was uns Menschen gerade oder krumm dünkt. Jenseits von Gut und Böse ist dein Reich. Es ist deine Unschuld, nicht zu wissen, was Unschuld ist. Der Esel aber schrie dazu Ia. Siehe doch, wie du niemanden von dir stößest, die Bettler nicht, noch die Könige. Die Kindlein ließest du zu dir kommen, und wenn dich die bösen Buben locken, so sprichst du einfältiglich Ia. Der Esel aber schrie dazu Ia. Du liebst Eselinnen und frische Feigen, du bist kein Kostverächter. Eine Distel kitzelt dir das Herz, wenn du gerade Hunger hast. Darin liegt eines Gottes Weisheit. Der Esel aber schrie dazu Ia. Das Eselsfest 1 an dieser Stelle der Litanei aber konnte Zarathustra sich nicht länger bemeistern, schrie selber Ia, lauter noch als der Esel, und sprang mitten unter seine toll gewordenen Gäste. Wehe, wenn euch jemand anderes zusehe als Zarathustra. Jeder würde urteilen, ihr wäret mit eurem neuen Glauben die ärgsten Gotteslästerer oder die törichtsten aller alten Weiblein. Und du selber, du alter Papst, wie stimmt das mit dir selber zusammen, dass du solcher Gestalt einen Esel hier als Gott anbetest? O Zarathustra, antwortete der Papst, vergib mir, aber in Dingen Gottes bin ich aufgeklärter noch als du. Aber was treibt ihr da, ihr Menschenkinder? Rief er, indem er die Betenden vom Boden emporriss. Und so ist's billig. Der, Welcher sprach Gott ist ein Geist, der machte bisher auf Erden den größten Schritt und sprung zum Unglauben. Solch Wort ist auf Erden nicht leicht wieder gut zu machen. Mein altes Herz springt und hüpft darob, dass es auf Erden noch etwas anzubeten gibt. Lieber Gott also anbeten, in dieser Gestalt, als in gar keiner Gestalt. Denke über diesen Spruch nach, mein hoher Freund, du errätst geschwind, in solchem Spruch steckt Weisheit. Vergib das, o Zarathustra, einem alten frommen Papstherzen. Und du, sagte Zarathustra zu dem Wanderer und Schatten, du nennst und wähnst dich einen freien Geist? Schlimmer, wahrlich, treibst du's hier noch als bei deinen schlimmen braunen Mädchen, du schlimmer neuer Gläubiger. Schlimm genug, antwortete der Wanderer und Schatten, du hast recht, aber was kann ich dafür? Der alte Gott lebt wieder, o Zarathustra, du magst reden, was du willst. Und wenn er sagt, dass er ihn einst getötet habe, Tod ist bei Göttern immer nur ein Vorurteil. Und du, sprach Zarathustra, du schlimmer alter Zauberer, was tatest du? Wer soll, in dieser freien Zeit, fürderhin an dich glauben, wenn du an solche Göttereseleien glaubst? Es war eine Dummheit, was du tatest. Wie konntest du, du Kluger, eine solche Dummheit tun? O Zarathustra, antwortete der kluge Zauberer, du hast recht, es war eine Dummheit, es ist mir auch schwer genug geworden. Und du gar, sagte Zarathustra zu dem Gewissenhaften des Geistes, erwäge doch und lege den Finger an deine Nase. Geht hier denn nichts wider dein Gewissen? Ist dein Geist nicht zu reinlich für dies Beten und den Dunst dieser Betbrüder? Es ist etwas daran, antwortete der Gewissenhafte und legte den Finger an die Nase, es ist etwas an diesem Schauspiele, das meinem Gewissen sogar wohltut. Und treibst hier solchen Götzen- und Pfaffendienst? Der hässlichste Mensch ist an allem schuld, der hat ihn wieder auferweckt. Vielleicht, dass ich an Gott nicht glauben darf. Gewiss aber ist, dass Gott mir in dieser Gestalt noch am glaubwürdigsten dünkt. Gott soll ewig sein, nach dem Zeugnisse der Frömmsten. Wer so viel Zeit hat, lässt sich Zeit. So langsam und so dumm als möglich, damit kann ein solcher es doch sehr weit bringen. Und wer des Geistes zu viel hat, der möchte sich wohl in die Dumm- und Narrheit selber vernarren. Der Augenschein lehrt es, o Zarathustra, dein Augenschein. Und du selber zuletzt, sprach Zarathustra und wandte sich gegen den hässlichsten Menschen, der immer noch auf dem Boden lag, den Arm zu. Dem Esel emporhebend, er gab ihm nämlich Wein zu trinken. Denke über dich selber nach, o Zarathustra. Du selber, wahrlich, auch du könntest wohl aus Überfluss und Weisheit zu einem Esel werden. Geht nicht ein vollkommener Weiser gern auf den krümmsten Wegen? Sprich, du Unaussprechlicher, was hast du da gemacht? Du dünkst mich verwandelt, dein Auge glüht. Der Mantel des Erhabenen liegt um deine Hässlichkeit. Was tatest du? Ist es denn wahr, was jene sagen, dass du ihn wieder auferwecktest? Und wozu? War er nicht mit Grund abgetötet und abgetan? Du selber dünkst mich aufgeweckt. Was tatest du? Was kehrtest du um? Sprich, du Unaussprechlicher. O Zarathustra, antwortete der hässlichste Mensch, du bist ein Schelm. Ob der noch lebt oder wieder lebt oder gründlich tot ist, wer von uns beiden weiß das am besten? Was bekehrtest du dich? Ich frage dich. Eins aber weiß ich, von dir selber lernte ich's einst, o Zarathustra. Wer am gründlichsten töten will, der lacht. O Zarathustra, du Verborgener, du Vernichter ohne Zorn, du gefährlicher Heiliger, du bist ein Schelm. Zwei Dolten aber geschah es, dass Zarathustra, verwundert über lauter solche Schelmen Antworten, zur Tür seiner Höhle zurücksprang und, gegen alle seine Gäste gewendet, mit starker Stimme schrie: O ihr Schalksnarren allesamt, ihr Possenreißer! Was verstellt und versteckt ihr euch vor mir? Wie doch einem jeden von euch das Herz zappelte vor Lust und Bosheit, darob, dass ihr endlich einmal wieder wurdet wie die Kindlein, nämlich fromm, dass ihr endlich wieder tatet, wie Kinder tun, nämlich betetet, Hände faltetet und lieber Gott sagtet. Aber nun lasst mir diese Kinderstube, meine eigene Höhle, wo heute alle Kinderei zu Hause ist. Kühlt hier draußen euren heißen Kinderübermut und Herzenslärm ab. Freilich, so ihr nicht werdet wie die Kindlein, so kommt ihr nicht in das Himmelreich. Und Zarathustra zeigte mit den Händen nach oben. Aber wir wollen auch gar nicht ins Himmelreich. Männer sind wir worden, so wollen wir das Erdenreich. Drei und noch einmal hob Zarathustra an zu reden. O meine neuen Freunde, sprach er, ihr wunderlichen, ihr höheren Menschen, wie gut gefallt ihr mir nun, seit ihr wieder fröhlich wurdet. Ihr seid wahrlich alle aufgeblüht. Mich dünkt, solchen Blumen, wie ihr seid, tun neue feste Not, ein kleiner tapferer Unsinn, irgendein Gottesdienst und Eselsfest, irgendein alter fröhlicher Zarathustra nahe, ein Brausewind, der euch die Seelen hell bläst. Vergesst diese Nacht und dies Eselsfest nicht, ihr höheren Menschen. Das erfandet ihr bei mir, das nehme ich als gutes Wahrzeichen. Solcherlei erfinden nur Genesende. Und feiert ihr es abermals. Dieses Eselsfest, tut's euch zuliebe. Tut's auch mir zuliebe. Und zu meinem Gedächtnis. Also sprach Zarathustra. Das trunkene Lied eins inzwischen aber war einer nach dem andern hinausgetreten ins Freie und in die kühle nachdenkliche Nacht. Zarathustra selber aber führte den hässlichsten Menschen an der Hand, dass er ihm seine Nachtwelt und den großen runden Mond und die silbernen Wasserstürze bei seiner Höhle zeige. Da standen sie endlich still beieinander, lauter alte Leute, aber mit einem getrösteten tapferen Herzen und verwundert bei sich, dass es ihnen auf Erden so wohl war, die Heimlichkeit der Nacht aber kam ihnen näher und näher ans Herz. Nicht durch Zorn, sondern durch Lachen tötet man, so sprachst du einst. Da aber geschah das, was an jenem erstaunlichen langen Tage das Erstaunlichste war. Der hässlichste Mensch begann noch einmal und zum letzten Mal zu gurgeln und zu schnauben, und als er es bis zu Worten gebracht hatte, siehe, da sprang eine Frage rund und reinlich aus seinem Munde, eine gute, tiefe, klare Frage, welche allen, die ihm zuhörten, das Herz im Leibe bewegte. Und von neuem dachte Zarathustra bei sich. Oh, wie gut sie mir nun gefallen, diese höheren Menschen. Aber er sprach es nicht aus, denn er ehrte ihr Glück und ihr Stillschweigen. Meine Freunde insgesamt, sprach der hässlichste Mensch, was dünket euch? Um dieses Tages willen, ich bin's zum ersten Male zufrieden, dass ich das ganze Leben lebte. Und dass ich so viel bezeuge, ist mir noch nicht genug. Es lohnt sich, auf der Erde zu leben. Ein Tag, ein Fest mit Zarathustra lehrte mich die Erde lieben. War das, das Leben? Will ich zum Tode sprechen? Wohlan! Noch einmal, meine Freunde, was dünket euch? Wollt ihr nicht gleich mir zum Tode sprechen? War das, das Leben? Sobald die höheren Menschen seine Frage hörten, wurden sie sich mit einem Male ihrer Verwandlung und Genesung bewusst, und wer ihnen dieselbe gegeben habe. Da sprangen sie auf Zarathustra zu, dankend, verehrend, liebkosend, ihm die Hände küssend, so wie es der Art eines jeden eigen war. Also, dass einige lachten, einige weinten. Der alte Wahrsager aber tanzte vor Vergnügen. Und wenn er auch, wie manche Erzähler meinen, damals voll süßen Weines war, so war er gewisslich noch voller des süßen Lebens und hatte aller Müdigkeit abgesagt. Um Zarathustras Willen, wohlan. Noch einmal. Also sprach der hässlichste Mensch. Es war aber nicht lange vor Mitternacht. Und was glaubt ihr wohl, das damals sich zutrug? Dies mag sich nun so verhalten oder auch anders, und wenn in Wahrheit an jenem Abende der Esel nicht getanzt hat, so geschahen doch damals größere und seltsamere Wunderdinge, als es das Tanzen eines Esels wäre. Kurz, wie das Sprichwort Zarathustras lautet, was liegt daran? Zwei Zarathustra aber, als sich dies mit dem hässlichsten Menschen zutrug, stand da wie ein Trunkener. Sein Blick erlosch, seine Zunge lallte, seine Füße schwankten. Es gibt sogar solche, die erzählen, dass damals der Esel getanzt habe. Nicht umsonst nämlich habe ihm der ässlichste Mensch vorher Wein zu trinken gegeben. Ersichtlich aber wich sein Geist zurück und floh voraus und war in weiten Fernen und gleichsam, auf hohem Joche, wie geschrieben steht, zwischen zwei Meeren, zwischen Vergangenem und Zukünftigem. Als schwere Wolke wandelnd. Allgemach aber, während ihn die höheren Menschen in den Armen hielten, kam er ein wenig zu sich selber zurück und wehrte mit den Händen dem Gedränge der Verehrenden und Besorgten, doch sprach er nicht. Mit einem Male aber wandte er schnell den Kopf, denn er schien etwas zu hören. Da legte er den Finger an den Mund und sprach, kommt. Und alsbald wurde es rings still und heimlich, aus der Tiefe. Aber kam langsam der Klang einer Glocke herauf. Zarathustra horchte danach, gleich den höheren Menschen. Dann aber legte er zum andern Male den Finger an den Mund und sprach wiederum, kommt. Kommt. Es geht gen Mitternacht. Und seine Stimme hatte sich verwandelt. Aber immer noch rührte er sich nicht von der Stelle. Da wurde es noch stiller und heimlicher, und alles horchte, auch der Esel und Zarathustras Ehrentiere, der Adler und die Schlange, insgleichen. Die Höhle Zarathustras und der große kühle Mond und die Nacht selber. Zarathustra aber legte zum dritten Male die Hand an den Mund und sprach, kommt. 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 Lasst uns jetzo wandeln. Es ist die Stunde. Lasst uns in die Nacht wandeln. Drei ihr höheren Menschen, es geht. Gen Mitternacht. Da will ich euch etwas in die Ohren sagen. Wie jene alte Glocke es mir ins Ohr sagt, so heimlich, so schrecklich, so herzlich, wie jene Mitternachtsglocke zu mir es redet, die mehr erlebt hat als ein Mensch, welche schon eurer Väter Herzensschmerzensschläge abzählte. Ach! Ach, wie sie seufzt, wie sie im Traume lacht. Die alte tiefe, tiefe Mitternacht. Still, still, da hört sich manches, das am Tage nicht laut werden darf. Nun aber, bei kühler Luft, da auch aller Lärm eurer Herzen stille ward, nun redet es, nun hört es sich, nun schleicht es sich in nächtliche. Überwache Seelen, ach, ach, wie sie seufzt. Wie sie im Traume lacht. Hörst du's nicht? Wie sie heimlich, schrecklich, herzlich zu dir redet, die alte tiefe, tiefe Mitternacht? Und wer möchte auch erraten, welche Gedanken dabei über Zarathustras Seele liefen? O Mensch, gib acht! Vier wehe mir! Wo ist die Zeit hin? Sank ich nicht in tiefe Brunnen? Die Welt schläft, ach! Ach! Der Hund heult! Der Mond scheint. Lieber will ich sterben, sterben, als euch sagen, was mein Mitternachtsherz eben denkt. Nun starb ich schon. Es ist dahin. Spinne. Was spinnst du um mich? Willst du Blut? Ach, ach, der Tau fällt, die Stunde kommt, die Stunde, wo mich fröstelt und friert, die fragt und fragt und fragt, wer hat Herz genug dazu? Wer will sagen? So sollt ihr laufen. Ihr großen und kleinen Ströme. Die Stunde naht. O Mensch, du höherer Mensch, gib acht. Diese Rede ist für feine Ohren, für deine Ohren. Was spricht die Tiefe? Mitternacht? Wer soll der Erde Herr sein? Fünf, es trägt mich dahin, meine Seele tanzt. Tagewerk, Tagewerk. Wer soll der Erde Herr sein? Der Mond ist kühl, der Wind schweigt. Ach, ach, flogt ihr schon hoch genug? Ihr tanztet, aber ein Bein ist doch kein Flügel. Ihr guten Tänzer, nun ist alle Lust vorbei. Wein ward Hefe, jeder Becher ward Mürbe, die Gräber stammeln. Ihr flogt nicht hoch genug. Nun stammeln die Gräber, erlöst doch die Toten. Warum ist so lange Nacht? Macht uns nicht der Mond trunken? Ihr höheren Menschen, erlöst doch die Gräber, weckt die Leichname auf. Ach, was gräbt noch der Wurm? Ach, ach, die Welt ist tief. Sechs, süße Leier, ich liebe deinen Ton, deinen trunkenen Unkenton. Wie lang her, wie fern her kommt mir dein Ton, weit her, von den Teichen der Liebe. Du alte, Glocke, du süße Leier. Jeder Schmerz riss dir ins Herz. Vaterschmerz, Väterschmerz, Urväterschmerz. Deine Rede wurde reif. Reif gleich goldenem Herbste und Nachmittage, gleich meinem. Einsiedlerherzen, nun redest du. Die Welt selber ward reif, die Traube bräunt, nun will sie sterben, vor Glück sterben. Es quillt heimlich ein Geruch herauf, ein Duft und Geruch der Ewigkeit, ein rosenseliger brauner Goldweingeruch von altem Glücke, von trunkenem Mitternachtsdabeglücke, welches singt. Die Welt ist tief, und tiefer als der Tag gedacht. Sieben, lass mich, ich bin zu rein für dich. Es naht die Stunde, es brummt die Glocke, es schnarrt noch das Herz, es gräbt noch der Holzwurm, der Herzenswurm. Ihr höheren Menschen, riecht ihr's nicht? Rühre mich nicht an. Ward meine Welt nicht eben vollkommen? Meine Haut ist zu rein für deine Hände. Lass mich, du dummer tölpischer dumpfer Tag. Ist die Mitternacht nicht heller? Die reinsten sollen der Erde Herr sein, die Junakantesten, stärksten, die Mitternachtsseelen, die heller und tiefer sind als jeder Tag. O Tag, du tappst nach mir? Du tastest nach meinem Glücke? Aber Tag und Welt, ihr seid zu plump, habt klügere Hände. Greift nach tieferem Glücke, nach tieferem Unglücke. Greift nach irgendeinem Gotte. Greift nicht nach mir. Mein Unglück, mein Glück ist tief, du wunderlicher Tag. Aber doch bin ich kein Gott, keine Gotteshölle. Tief ist ihr Weh. Acht, Gottes Weh ist tiefer, du wunderliche Welt. Greife nach Gottes Weh, nicht nach mir. Was bin ich? Eine trunkene süße Leier, eine Mitternachtsleier, eine Glockenunke, die niemand versteht, aber welche reden muss, vor Tauben, ihr höheren Menschen. Denn ihr versteht mich nicht. Dahin, dahin, o Jugend, o Mittag, o Nachmittag. Nun kam Abend und Nacht und Mitternacht, der Hund heult, der Wind. Ist der Wind nicht ein Hund? Ich bin dir reich, einsam, eine Schatzgrube, eine Goldkammer? O Welt, du willst mich? Bin ich dir weltlich? Bin ich dir geistlich? Bin ich dir göttlich? Er winselt, er kläfft, er heult. Ach, ach, wie sie seufzt, wie sie lacht, wie sie röchelt und keucht, die Mitternacht. Wie sie eben nüchtern spricht, diese trunkene Dichterin. Sie übertrank wohl ihre Trunkenheit? Sie wurde überwach? Sie keult zurück, ihr Weh keult sie zurück. Im Traume, die alte tiefe Mitternacht und mehr noch ihre Lust. Lust nämlich, wenn schon Weh tief ist. Lust ist tiefer noch als Herzeleid. Neun, du Weinstock. Was preisest du mich? Ich schnitt dich doch. Ich bin grausam. Du blutest. Was will dein Lob meiner trunkenen Grausamkeit? Gesegnet, gesegnet sei das Winzermesser. Aber alles Unreife will leben. Wehe. Weh spricht. Vergeh, Weg, du Wehe. Aber alles, was leidet, will leben, dass es reif werde und lustig und sehnsüchtig. Sehnsüchtig nach fernerem, höherem, hellerem. Ich will erben, so spricht alles, was leidet. Ich will Kinder, ich will nicht mich. Lust aber will nicht erben, nicht Kinder. Lust will sich selber, will Ewigkeit, will Wiederkunft, will alles sich ewig gleich, was vollkommen ward, alles reife, will sterben. So redest du. Weh spricht, brich, blute, Herz, wandle, Bein, Flügel, flieg, hinan, hinauf, Schmerz, wohlan, wohlauf, o mein altes Herz. Weh spricht, vergeh. Zehn, ihr höheren Menschen, was dünket euch? Eben ward meine Welt vollkommen. Mitternacht ist auch Mittag. Schmerz ist auch eine Lust. Fluch ist auch ein Segen. Nacht ist auch eine Sonne. Geht davon oder ihr lernt. Ein Weiser ist auch ein. Na, bin ich ein Wahrsager? Ein Träumender? Trunkener? Ein Traumdeuter? Eine Mitternachtsglocke? Ein Tropfentaus? Ein Dunst und Duft der Ewigkeit. Hört ihr's nicht? Riecht ihr's nicht? Alle Dinge sind verkettet, verfädelt, verliebt. Wolltet ihr jemals einmal zweimal? Spracht ihr jemals, du gefällst mir, Glück? Husch, Augenblick. So wolltet ihr alles zurück. Alles von neuem. Alles ewig. Alles verkettet, verfädelt, verliebt. Oh, so liebtet ihr die Welt, ihr Ewigen, liebt sie ewig und alle Zeit. Und auch zum Weh sprecht ihr, vergeh, aber komm zurück. Denn alle Lust will, Ewigkeit, elf alle Lust will aller Dinge Ewigkeit, will Honig, will Hefe, will trunkene Mitternacht, will Gräber Tränen Trost, will vergüldetes Abendrot, was will nicht Lust. Sie ist, durstiger, herzlicher, hungriger, schrecklicher, heimlicher als alles Weh. Sie will sich, sie beißt in sich, des Ringes Wille ringt in ihr. Sie will Liebe, sie will Hass, sie ist überreich. Schenkt, wirft weg, bettelt, dass einer sie nimmt, dankt dem Nehmenden, sie möchte gern gehasst sein. So reich ist Lust, dass sie nach Wehe durstet, nach Hölle, nach Hass, nach Schmach, nach dem Krüppel, nach Welt, denn diese Welt, oh ihr kennt sie ja. Ihr höheren Menschen, nach euch sehnt sie sich, die Lust, die unbändige, selige, nach eurem Weh, ihr Missratenen. Nach Missratenem sehnt sich alle ewige Lust, denn alle Lust will sich selber, drum will sie auch Herzeleid. O Glück, o Schmerz, o Brich, Herz, ihr höheren Menschen, lernt es doch, Lust will Ewigkeit, Lust will aller Dinge Ewigkeit, will Tiefe, tiefe Ewigkeit. 12 lerntet ihr nun mein Lied? Wohlan, wohlauf, ihr höheren Menschen, so singt mir nun meinen Rundgesang. Singt mir nun selber das Lied, des Name ist noch einmal. Des Sinn ist in alle Ewigkeit. Singt, ihr höheren Menschen. Zarathustras Rundgesang. O Mensch, gib Acht. Was spricht die tiefe Mitternacht? Sagtet ihr jemals ja zu einer Lust? O, meine Freunde, so sagtet ihr ja auch zu allem Wehe. Errietet ihr, was es will? Tief ist ihr Weh. Lust, tiefer noch als Herzeleid. Weh spricht, vergeh. Doch alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Das Zeichen des Morgens aber nach dieser Nacht sprang. Zarathustra von seinem Lager auf, gürtete sich die Lenden und kam heraus aus seiner Höhle, glühend und stark, wie eine Morgensonne, die aus dunklen Bergen kommt. Du großes Gestirn, sprach er, wie er einstmals gesprochen hatte, du tiefes Glücksauge. Was wäre all dein Glück, wenn du nicht die hättest, welchen du leuchtest? Und wenn sie in ihren Kammern blieben, während du schon wach bist und kommst und schenkst und austeilst, wie würde darob deine stolze Scham zürnen? Wohlan, sie schlafen noch, diese höheren Menschen, während ich wach bin, das sind nicht meine rechten Gefährten, nicht auf sie warte ich hier in meinen Bergen. Ich schlief, aus tiefem Traum bin ich erwacht, die Welt ist tief und tiefer als der Tag gedacht. Zu meinem Werke will ich, zu meinen Tage. Aber sie verstehen nicht, was die Zeichen meines Morgens sind, mein Schritt ist für sie kein Weckruf. Das Ohr doch, das nach mir horcht, das gehorchende Ohr fehlt in ihren Gliedern. Dies hatte Zarathustra zu seinem Herzen gesprochen, als die Sonne aufging. Da blickte er fragend in die Höhe, denn er hörte über sich den scharfen Ruf seines Adlers. Sie schlafen noch in meiner Höhle, ihr Traum trinkt noch an meinen trunkenen Lidern. Wohlan, rief er hinauf, so gefällt und gebührt es mir. Meine Tiere sind wach, denn ich bin wach. Aber noch fehlen mir meine rechten Menschen. Also sprach Zarathustra. Da aber geschah es, dass er sich plötzlich wie von unzähligen Vögeln umschwärmt und umflattert hörte, das Geschwirr so vieler Flügel aber und das Gedräng um sein Haupt war so groß, dass er die Augen schloss. Mein Adler ist wach und ehrt gleich mir die Sonne. Mit Adlers Klauen greift er nach dem neuen Lichte. Ihr seid meine rechten Tiere. Ich liebe euch. Und wahrlich, einer Wolke gleich fiel es über ihn her, einer Wolke von Pfeilen gleich, welche sich über einen neuen Feind ausschüttet. Aber siehe, hier war es eine Wolke der Liebe und über einen neuen Freund. Aber, indem er mit den Händen um sich und über sich und unter sich griff und den zärtlichen Vögeln wehrte, siehe, da geschah ihm etwas noch Seltsameres. Er griff nämlich dabei unvermerkt in ein dichtes warmes Hagezottel hinein, zugleich aber erscholl vor ihm ein Gebrüll, ein sanftes langes Löwenbrüllen. Was geschieht mir? Dachte Zarathustra in seinem erstaunten Herzen und ließ sich langsam auf dem großen Steine nieder, der neben dem Ausgange seiner Höhle lag. Und in Wahrheit, als es helle vor ihm wurde, da lag ihm ein gelbes mächtiges Getier zu Füßen und schmiegte das Haupt an seine Knie und wollte nicht von ihm lassen vor Liebe, und tat einem Hunde gleich, welcher seinen alten Herrn wiederfindet. Das Zeichen kommt, sprach Zarathustra, und sein Herz verwandelte sich. Die Tauben aber waren mit ihrer Liebe nicht minder eifrig als der Löwe. Und jedes Mal, wenn eine Taube über die Nase des Löwen huschte, schüttelte der Löwe das Haupt und wunderte sich und lachte dazu. Zu dem allen sprach Zarathustra nur ein Wort: Meine Kinder sind nahe, meine Kinder, dann wurde er ganz stumm. Sein Herz aber war gelöst, und aus seinen Augen tropften Tränen herab und fielen auf seine Hände. Und er achtete keines Dings mehr und saß da, unbeweglich und ohne dass er sich noch gegen die Tiere wehrte. Da flogen die Tauben ab und zu und setzten sich ihm auf die Schulter und liebkosten sein weißes Haar und wurden nicht müde mit Zärtlichkeit und Frohlocken. Der starke Löwe aber leckte immer die Tränen, welche auf die Hände Zarathustras herabfielen, und brüllte und brummte schüchtern dazu. Also trieben es diese Tiere. Inzwischen aber waren die höheren Menschen in der Höhle Zarathustras wach geworden und ordneten sich miteinander zu einem Zuge an, dass sie Zarathustra entgegengingen und ihm den Morgengruß böten. Denn sie hatten gefunden, als sie erwachten, dass er schon nicht mehr unter ihnen weilte. Als sie aber zur Tür der Höhle gelangten und das Geräusch ihrer Schritte ihnen voranlief, da stutzte der Löwe gewaltig, kehrte sich mit einem Male von Zarathustra ab und sprang, wildbrüllend, auf die Höhle los. Die höheren Menschen aber, als sie ihn brüllen hörten, schrien alle auf, wie mit einem Munde, und flohen zurück und waren im Nu verschwunden. Dies alles dauerte eine lange Zeit, oder eine kurze Zeit. Denn, recht gesprochen, gibt es für dergleichen Dinge auf Erden keine Zeit. Zarathustra selber aber, betäubt und fremd, erhob sich von seinem Sitze, sah um sich, stand staunend da, fragte sein Herz, besann sich und war allein. Hier ist ja der Stein, sprach er und strich sich den Bart, auf dem saß ich gestern am Morgen. Und hier trat der Wahrsager zu mir, und hier hörte ich zuerst den Schrei, den ich eben hörte, den großen Notschrei. O ihr höheren Menschen, von eurer Not war's ja, dass gestern am Morgen jener alte Wahrsager mir wahrsagte, zu eurer Not wollte er mich verführen und versuchen. O Zarathustra, sprach er zu mir, ich komme, dass ich dich zu deiner letzten Sünde verführe. Was hörte ich doch? Sprach er endlich langsam, was geschah mir eben? Und schon kam ihm die Erinnerung, und er begriff mit einem Blicke alles, was zwischen gestern und heute sich begeben hatte. Rief Zarathustra und lachte zornig über sein eigenes Wort. Was blieb mir doch aufgespart als meine letzte Sünde? Und noch einmal versank Zarathustra in sich und setzte sich wieder auf den großen Stein nieder und sann nach. Zu meiner letzten Sünde? Plötzlich sprang er empor, Mitleiden. Das Mitleiden mit dem höheren Menschen. Schrie er auf, und sein Antlitz verwandelte sich in Erz. Ich trachte nach meinem Werke. Wohlan, der Löwe kam, meine Kinder sind nahe, Zarathustra ward reif, meine Stunde kam. Dies ist mein Morgen, mein Tag hebt an. Herauf nun, herauf, du großer Mittag. Also sprach Zarathustra und verließ seine Höhle, glühend und stark, wie eine Morgensonne, die aus dunklen Bergen kommt. Wohlan, das hatte seine Zeit. Mein Leid und mein Mitleiden. Was liegt daran? Trachte ich denn nach Glücke? Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft, Vorrede vorausgesetzt, dass die Wahrheit ein Weib ist, wie? Dass der schauerliche Ernst, die linkische Zudringlichkeit, mit der sie bisher auf die Wahrheit zuzugehen pflegten, ungeschickte und unschickliche Mittel waren, um gerade ein Frauenzimmer für sich einzunehmen? Ist der Verdacht nicht gegründet, dass alle Philosophen, sofern sie Dogmatiker waren, sich schlecht auf Weiber verstanden? Gewiss ist, dass sie sich nicht hat einnehmen lassen, und jede Art Dogmatik steht heute mit betrübter und mutloser Haltung da. Ernstlich geredet, es gibt gute Gründe zu der Hoffnung, dass alles Dogmatisieren in der Philosophie, so feierlich, so end- und letztgültig es sich auch gebärdet hat, doch nur eine edle Kinderei und Anfängerei gewesen sein möge. Und die Zeit ist vielleicht sehr nahe, wo man wieder und wieder begreifen wird, was eigentlich schon ausgereicht hat, um den Grundstein zu solchen erhabenen und unbedingten Philosophenbauwerken abzugeben, welche die Dogmatiker bisher aufbauten, irgendein Volksaberglaube aus unvordenklicher Zeit, wie der Seelenaberglaube, der als Subjekt und Ich-Aberglaube auch heute noch nicht aufgehört hat, Unfug zu stiften. Irgendein Wortspiel vielleicht, eine Verführung von Seiten der Grammatik her oder eine verwegene Verallgemeinerung von sehr engen, sehr persönlichen, sehr menschlich allzu menschlichen Tatsachen. Die Philosophie der Dogmatiker war hoffentlich nur ein Versprechen über Jahrtausende hinweg, wie es in noch früherer Zeit die Astrologie war, für deren Dienst vielleicht mehr Arbeit, Geld, Scharfsinn, Geduld aufgewendet worden ist als bisher für irgendeine wirkliche Wissenschaft. Man verdankt ihr und ihren überirdischen Ansprüchen in Asien und Ägypten den großen Stil der Baukunst. Es scheint, dass alle großen Dinge, um der Menschheit sich mit ewigen Forderungen in das Herz einzuschreiben, erst als ungeheure und furchteinflößende Fratzen über die Erde hinwandeln müssen. Eine solche Fratze war die dogmatische Philosophie, zum Beispiel die Vedanta-Lehre in Asien, der Platonismus in Europa. Seien wir nicht undankbar gegen sie, so gewiss es auch zugestanden werden muss, dass der schlimmste, langwierigste und gefährlichste aller Irrtümer bisher ein dogmatischer Irrtum gewesen ist, nämlich Platos Erfindung vom reinen Geiste und vom Guten an sich. Aber nunmehr, wo er überwunden ist, wo Europa von diesem Alpdrucke aufatmet und zumindest eines gesunderen Schlafs genießen darf, sind wir, deren Aufgabe das Wachsein selbst ist, die Erben von all der Kraft, welche der Kampf gegen diesen Irrtum großgezüchtet hat. Es hieß allerdings die Wahrheit auf den Kopf stellen und das Perspektivische, die Grundbedingung alles Lebens, selber verleugnen, so vom Geiste und vom Guten zu reden, wie Plato getan hat. Ja, man darf, als Arzt, fragen, woher eine solche Krankheit am schönsten Gewächse des Altertums, an Plato? Wenn sie überhaupt noch steht. Denn es gibt Spötter, welche behaupten, sie sei gefallen, alle Dogmatik liege zu Boden, mehr noch, alle Dogmatik liege in den letzten Zügen. Und hätte seinen Schierling verdient. Aber der Kampf gegen Plato, oder, um es verständlicher und fürs Volk zu sagen, der Kampf gegen den christlich-kirchlichen Druck von Jahrtausenden. Denn Christentum ist Platonismus fürs Volk, hat in Europa eine prachtvolle Spannung des Geistes geschaffen, wie sie auf Erden noch nicht da war. Mit einem so gespannten Bogen kann man nunmehr nach den fernsten Zielen schießen. Freilich, der europäische Mensch empfindet diese Spannung als Notstand. Und es ist schon zweimal im großen Stile versucht worden, den Bogen abzuspannen, einmal durch den Jesuitismus, zum zweiten Male durch die demokratische Aufklärung, als welche mit Hilfe der Pressfreiheit und des Zeitungslesens es in der Tat erreichen dürfte, dass der Geist sich selbst nicht mehr so leicht als Not empfindet. Die Deutschen haben das Pulver erfunden. Alle Achtung. Aber sie haben es wieder quitt gemacht, sie erfanden die Presse. Aber wir, die wir weder Jesuiten noch Demokraten, noch selbst Deutsche genug sind, wir guten Europäer und freien, sehr freien Geister. Wir haben sie noch, die ganze Not des Geistes und die ganze Spannung seines Bogens. Und vielleicht auch den Pfeil, die Aufgabe, wer weiß. Von den Vorurteilen der Philosophen eins der Wille zur Wahrheit, der uns noch zu manchem Wagnisse verführen wird, jene berühmte Wahrhaftigkeit, von der alle Philosophen bisher mit Ehrerbietung geredet haben. Was für Fragen hat dieser Wille zur Wahrheit uns schon vorgelegt? Welche wunderlichen, schlimmen, fragwürdigen Fragen? Das ist bereits eine lange Geschichte, und doch scheint es, dass sie kaum eben angefangen hat? Hat ihn doch der böse Sokrates verdorben? Wäre Sokrates doch der Verderber der Jugend gewesen? Das Ziel. Sils Maria, Oberengadin im Juni 1885, erstes Hauptstück. Was Wunder, wenn wir endlich einmal misstrauisch werden, die Geduld verlieren, uns ungeduldig umdrehen. Dass wir von dieser Sphinx auch unsererseits das Fragen lernen? Wer ist das eigentlich, der uns hier Fragen stellt? Was in uns will eigentlich, zur Wahrheit? In der Tat, wir machten lange Halt vor der Frage nach der Ursache dieses Willens, bis wir, zuletzt, vor einer noch gründlicheren Frage ganz und gar stehen blieben. Wir fragten nach dem Werte dieses Willens. Gesetzt, wir wollen Wahrheit. Warum nicht lieber Unwahrheit? Und Ungewissheit? Selbst Unwissenheit? Das Problem vom Werte der Wahrheit trat vor uns hin, oder waren wir's, die vor das Problem hintraten? Wer von uns ist hier Ödipus? Wer Sphinx? Es ist ein Stelldichein, wie es scheint, von Fragen und Fragezeichen. Und sollte man's glauben, dass es uns schließlich bedünken will, als sei das Problem noch nie bisher gestellt. Als sei es von uns zum ersten Male gesehen, ins Auge gefasst, gewagt. Denn es ist ein Wagnis dabei und vielleicht gibt es kein größeres. 2. Wie könnte etwas aus seinem Gegensatz entstehen? Zum Beispiel die Wahrheit aus dem Irrtum? Solcherlei Entstehung ist unmöglich. Wer davon träumt, ein Narr, ja Schlimmeres. Die Dinge höchsten Wertes müssen einen anderen, eigenen Ursprung haben. Aus dieser vergänglichen, verführerischen, täuschenden, geringen Welt, aus diesem Wirrsal von Wahn und Begierde sind sie unableitbar. Vielmehr im Schoße des Seins, im Unvergänglichen, im verborgenen Gotte, im Ding an sich, da muss ihr Grund liegen, und sonst nirgendswo. Diese Art zu urteilen macht das typische Vorurteil aus, an dem sich die Metaphysiker aller Zeiten wiedererkennen lassen. Diese Art von Wertschätzungen steht im Hintergrunde aller ihrer logischen Prozeduren. Aus diesem ihrem Glauben heraus bemühen sie sich um ihr Wissen, um etwas, das feierlich am Ende als die Wahrheit getauft wird. Oder der Wille zur Wahrheit aus dem Willen zur Täuschung? Oder die selbstlose Handlung aus dem Eigennutze? Oder das reine sonnenhafte Schauen des Weisen aus der Begehrlichkeit? Der Grundglaube der Metaphysiker ist der Glaube an die Gegensätze der Werte. Man darf nämlich zweifeln, erstens, ob es Gegensätze überhaupt gibt, und zweitens, ob jene volkstümlichen Wertschätzungen und Wertgegensätze, auf welche die Metaphysiker ihr Siegel gedrückt haben, nicht vielleicht nur Vordergrundschätzungen sind, nur vorläufige Perspektiven, vielleicht noch dazu aus einem Winkel heraus, vielleicht von unten hinauf, Froschperspektiven gleichsam, um einen Ausdruck zu borgen, der den Malern geläufig ist? Bei allem Werte, der dem Wahren, dem Wahrhaftigen, dem Selbstlosen zukommen mag. Es wäre möglich, dass dem Scheine, dem Willen zur Täuschung, dem Eigennutz und der Begierde ein für alles Leben höherer und grundsätzlicherer Wert zugeschrieben werden müsste. Es wäre sogar noch möglich, dass was den Wert jener guten und verehrten Dinge ausmacht, gerade darin bestünde, mit jenen schlimmen, scheinbar entgegengesetzten Dingen auf verfängliche Weise verwandt, verknüpft, verhäkelt, vielleicht gar wesensgleich zu sein. Vielleicht. Aber wer ist willens, sich um solche gefährliche Vielleichts zu kümmern? Man muss dazu schon die Ankunft einer neuen Gattung von Philosophen abwarten. Solcher, die irgendwelchen anderen umgekehrten Geschmack und Hang haben als die bisherigen Philosophen des Gefährlichen vielleicht in jedem Verstande. Es ist auch den vorsichtigsten unter ihnen nicht eingefallen, hier an der Schwelle bereits zu zweifeln, wo es doch am nötigsten war, selbst wenn sie sich gelobt hatten, de omnibus dubitandum. 3. Nachdem ich lange genug den Philosophen zwischen die Zeilen und auf die Finger gesehen habe, sage ich mir, man muss noch den größten Teil des bewussten Denkens unter die Instinkttätigkeiten rechnen. Und sogar im Falle des philosophischen Denkens. Man muss hier umlernen, wie man in Betreff der Vererbung und des Angeborenen umgelernt hat. So wenig der Akt der Geburt in dem ganzen Vor- und Fortgange der Vererbung in Betracht kommt, ebenso wenig ist Bewusstsein in irgendeinem entscheidenden Sinne dem Instinktiven entgegengesetzt. Das meiste bewusste Denken eines Philosophen ist durch seine Instinkte heimlich geführt und in bestimmte Bahnen gezwungen. Auch hinter aller Logik und ihrer anscheinenden Selbsthelligkeit der Bewegung stehen Wertschätzungen, deutlicher gesprochen, physiologische Forderungen zur Erhaltung einer bestimmten Art von Leben. Zum Beispiel, dass das Bestimmte mehr wert sei als das Unbestimmte, der Schein weniger wert als die Wahrheit, dergleichen Schätzungen könnten, bei aller ihrer regulativen Wichtigkeit für uns, doch nur Vordergrundschätzungen sein, eine bestimmte Art von Nierserie, wie sie gerade zur Erhaltung von Wesen, wie wir sind, nottun mag. Und allen Ernstes gesprochen, ich sehe solche neue Philosophen heraufkommen. Gesetzt nämlich, dass nicht gerade der Mensch das Maß der Dinge ist. Die Frage ist, wie weit es lebenfördernd, lebenerhaltend, arterhaltend, vielleicht gar artzüchtend ist. Und wir sind grundsätzlich geneigt zu behaupten, dass die falschesten Urteile, zu denen die synthetischen Urteile a priori gehören, uns die unentbehrlichsten sind, dass ohne ein Geltenlassen der logischen Fiktionen, ohne ein Messen der Wirklichkeit an der rein erfundenen Welt des Unbedingten sich selbst gleichen, ohne eine beständige Fälschung der Welt durch die Zahl der Mensch nicht leben könnte. Das Verzichtleisten auf falsche Urteile, ein Verzichtleisten auf Leben, eine Verneinung des Lebens wäre, die Unwahrheit als Lebensbedingung zugestehen. Das heißt freilich auf eine gefährliche Weise den gewohnten Wertgefühlen Widerstand leisten. Und eine Philosophie, die das wagt, stellt sich damit allein schon jenseits von Gut und Böse. 5. Was dazu reizt, auf alle Philosophen halb misstrauisch, halb spöttisch zu blicken, ist nicht, dass man wieder und wieder dahinter kommt, wie unschuldig sie sind, wie oft und wie leicht sie sich vergreifen und verirren, kurz ihre Kinderei und Kindlichkeit, sondern dass es bei ihnen nicht redlich genug zugeht, während sie allesamt einen großen und tugendhaften Lärm machen, sobald das Problem der Wahrhaftigkeit auch nur von ferne angerührt wird. Sie stellen sich sämtlich, als ob sie ihre eigentlichen Meinungen durch die Selbstentwicklung einer kalten, reinen, göttlich unbekümmerten Dialektik entdeckt und erreicht hätten, zum Unterschiede von den Mystikern jeden Rangs, die ehrlicher als sie und tölpelhafter sind. Diese reden von Inspiration, während im Grunde ein vorweggenommener Satz, ein Einfall, eine Eingebung, zumeist ein abstrakt gemachter und durchgesiebter Herzenswunsch von ihnen mit hinterhergesuchten Gründen verteidigt wird. Sie sind allesamt Advokaten, welche es nicht heißen wollen, und zwar zumeist sogar verschmitzte Fürsprecher ihrer Vorurteile, die sie Wahrheiten taufen. Und sehr ferne von der Tapferkeit des Gewissens, dass sich dies, eben dies eingesteht. Sehr ferne von dem guten Geschmack der Tapferkeit, welcher dies auch zu verstehen gibt, sei es um einen Feind oder Freund zu warnen, sei es aus Übermut und um ihrer selbst zu spotten. Die ebenso steife als sittsame Tartufferie des alten Kant, mit der er uns auf die dialektischen Schleichwege lockt, welche zu seinem kategorischen Imperativ führen, richtiger verführen, dies Schauspiel macht uns verwöhnte lächeln, die wir keine kleine Belustigung darin finden, den feinen Tücken alter Moralisten und Moralprediger auf die Finger zu sehen. Oder gar jener Hokuspokus von mathematischer Form, mit der Spinoza seine Philosophie, die Liebe zu seiner Weisheit, zuletzt, das Wort richtig und billig ausgelegt, wie in Erz panzerte und maskierte, um damit von vornherein den Mut des Angreifenden einzuschüchtern, der auf diese unüberwindliche Jungfrau und Pallas Athene den Blick zu werfen wagen würde. Wie viel eigene Schüchternheit und Angreifbarkeit verrät diese Maskerade eines einsiedlerischen Kranken. Sechs allmählich hat sich mir herausgestellt, was jede große Philosophie bisher war, nämlich das Selbstbekenntnis ihres Urhebers und eine Art ungewollter und unvermerkter Meme war's. Insgleichen, dass die moralischen oder unmoralischen Absichten in jeder Philosophie den eigentlichen Lebenskeim ausmachten, aus dem jedes Mal die ganze Pflanze gewachsen ist. In der Tat, man tut gut und klug, zur Erklärung davon, wie eigentlich die entlegensten metaphysischen Behauptungen eines Philosophen zustande gekommen sind, sich immer erst zu fragen, auf welche Moral will es, will er, hinaus? Ich glaube demgemäß nicht, dass ein Trieb zur Erkenntnis der Vater der Philosophie ist, sondern dass sich ein anderer Trieb, hier wie sonst, der Erkenntnis und der Verkenntnis, nur wie eines Werkzeugs bedient hat. Wer aber die Grundtriebe des Menschen daraufhin ansieht, wie weit sie gerade hier als inspirierende Genien oder Dämonen und Kobolde ihr Spiel getrieben haben mögen, wird finden, dass sie alle schon einmal Philosophie getrieben haben, und dass jeder einzelne von ihnen gerade sich gar zu gerne als letzten Zweck des Daseins und als berechtigten Herrn aller übrigen Triebe darstellen möchte. 4. Die Falschheit eines Urteils ist uns noch kein Einwand gegen ein Urteil. Darin klingt unsere neue Sprache vielleicht am fremdesten. Freilich, bei den Gelehrten, den eigentlich wissenschaftlichen Menschen, mag es anders stehen, besser, wenn man will, da mag es wirklich so etwas wie einen Erkenntnistrieb geben, irgendein kleines unabhängiges Uhrwerk, welches, gut aufgezogen, tapfer darauflos arbeitet, ohne dass die gesamten übrigen Triebe des Gelehrten wesentlich dabei beteiligt sind. Die eigentlichen Interessen des Gelehrten liegen deshalb gewöhnlich ganz woanders, etwa in der Familie oder im Gelderwerb oder in der Politik. Ja, es ist beinahe gleichgültig, ob seine kleine Maschine an diese oder jene Stelle der Wissenschaft gestellt wird, und ob der hoffnungsvolle junge Arbeiter aus sich einen guten Philologen oder Pilzekenner oder Chemiker macht. Es bezeichnet ihn nicht, dass er dies oder jenes wird. Umgekehrt ist an dem Philosophen ganz und gar nichts Unpersönliches. Und insbesondere gibt seine Moral ein entschiedenes und entscheidendes Zeugnis dafür ab, wer er ist, das heißt, in welcher Rangordnung die innersten Triebe seiner Natur zueinander gestellt sind. Denn jeder Trieb ist herrschsüchtig. Und als solcher versucht er zu philosophieren. Das bedeutet dem Wortlaut nach und im Vordergrunde, Schmeichler des Dionysios, also Tyrannen Zubehör und Speichellecker. Zu alledem will es aber noch sagen, das sind alles Schauspieler, daran ist nichts Echtes, denn Dionysokulax war eine populäre Bezeichnung des Schauspielers. Und das Letztere ist eigentlich die Bosheit, welche Epikur gegen Plato abschoss. Ihn verdroß die großartige Manier, das sich in Szene setzen, worauf sich Plato samt seinen Schülern verstand, worauf sich Epikur nicht verstand. Er, der alte Schulmeister von Samos, der in seinem Gärtchen zu Athen versteckt saß und 300 Bücher schrieb, wer weiß. 7. Wie boshaft Philosophen sein können. Ich kenne nichts Giftigeres als den Scherz, den sich Epikur gegen Plato und die Platoniker erlaubte. Er nannte sie Dionysioklakes. 8. In jeder Philosophie gibt es einen Punkt, wo die Überzeugung des Philosophen auf die Bühne tritt. Oder, um es in der Sprache eines alten Mysteriums zu sagen, Adventavit asinus pulcha et fortissimus. Vielleicht aus Wut und Ehrgeiz gegen Plato? Es brauchte 100 Jahre, bis Griechenland dahinter kam, wer dieser Gartengott Epikur gewesen war. Kam es dahinter? O ihr edlen Stoiker, welche Betrügerei der Worte! Denkt euch ein Wesen, wie es die Natur ist, verschwenderisch ohne Maß, gleichgültig ohne Maß, ohne Absichten und Rücksichten, ohne Erbarmen und Gerechtigkeit, fruchtbar und öde und ungewiss zugleich, denkt euch die Indifferenz selbst als Macht, wie könntet ihr gemäß dieser Indifferenz leben? 9. gemäß der Natur. Wollt ihr leben? Leben? Ist das nicht gerade ein anders sein wollen, als diese Natur ist? Ist Leben nicht abschätzen, vorziehen, ungerecht sein, begrenzt sein, different sein wollen? Und gesetzt, euer Imperativ, gemäß der Natur leben, bedeutet im Grunde so viel als, gemäß dem Leben leben. Wie könntet ihr's denn nicht? In Wahrheit steht es ganz anders. Indem ihr entzückt den Kanon eures Gesetzes aus der Natur zu lesen vorgebt, wollt ihr etwas Umgekehrtes, ihr wunderlichen Schauspieler und Selbstbetrüger. Euer Stolz will der Natur, sogar der Natur, eure Moral, euer Ideal vorschreiben und einverleiben. Ihr verlangt, dass sie, der Stoa gemäß, Natur sei. Und möchtet alles Dasein nur nach eurem eigenen Bilde. Dasein machen, als eine ungeheure ewige Verherrlichung und Verallgemeinerung des Stoizismus. Mit aller eurer Liebe zur Wahrheit zwingt ihr euch so lange, so beharrlich, so hypnotisch starr, die Natur. Falsch, nämlich stoisch zu sehen, bis ihr sie nicht mehr anders zu sehen vermögt, und irgendein abgründlicher Hochmut gibt euch zuletzt noch die Tollhäusler Hoffnung ein, dass, weil ihr euch selbst zu tyrannisieren versteht, Stoizismus ist selbst Tyrannei, auch die Natur sich tyrannisieren lässt, ist denn der Stoiker nicht ein Stück Natur? Wozu ein Prinzip aus dem Machen, was ihr selbst seid und sein müsst? Aber dies ist eine alte ewige Geschichte. Was sich damals mit den Stoikern begab, begibt sich heute noch, sobald nur eine Philosophie anfängt, an sich selbst zu glauben. 10. Der Eifer und die Feinheit, ich möchte sogar sagen, Schlauheit, mit denen man heute überall in Europa den Probleme von der wirklichen und der scheinbaren Welt auf den Leib rückt, gibt zu denken und zu horchen. Und wer hier im Hintergrunde nur einen Willen zur Wahrheit und nichts weiter hört, erfreut sich gewiss nicht der schärfsten Ohren. In einzelnen und seltenen Fällen mag wirklich ein solcher Wille zur Wahrheit, irgendein ausschweifender und abenteuernder Mut, ein metaphysischer Ehrgeiz des verlorenen Postens dabei beteiligt sein, der zuletzt eine Handvoll Gewissheit immer noch einem ganzen Wagen voll schöner Möglichkeiten vorzieht. Es mag sogar puritanische Fanatiker des Gewissens geben, welche lieber noch sich auf ein sicheres, nichts als auf ein ungewisses Etwas sterben legen. Sie schafft immer die Welt nach ihrem Bilde, sie kann nicht anders. Philosophie ist dieser tyrannische Trieb selbst, der geistigste Wille zur Macht, zur Schaffung der Welt, zur Causa prima. Bei den stärkeren, lebensvolleren, nach Leben noch durstigen Denkern scheint es aber anders zu stehen, indem sie Partei gegen den Schein nehmen und das Wort, perspektivisch, bereits mit Hochmut aussprechen, indem sie die Glaubwürdigkeit ihres eigenen Leibes ungefähr so gering anschlagen wie die Glaubwürdigkeit des Augenscheins, welcher sagt, die Erde steht still, und dermaßen anscheinend gut gelaunt den sichersten Besitz aus den Händen lassen, denn was glaubt man jetzt sicherer als seinen Leib? Wer weiß, ob sie nicht im Grunde etwas zurückerobern wollen, das man ehemals noch sicherer besessen hat, irgendetwas vom alten Grundbesitz des Glaubens von ehedem, vielleicht die unsterbliche Seele, vielleicht den alten Gott. Kurz, Ideen, auf welchen sich besser, nämlich kräftiger und heiterer, leben ließ als auf den modernen Ideen. Es ist Misstrauen gegen diese modernen Ideen darin, es ist Unglauben an alles das, was gestern und heute gebaut worden ist. Es ist vielleicht ein leichter Überdruss und Hohn eingemischt, der das Brick-e-Bratsch von Begriffen verschiedenster Abkunft nicht mehr aushält, als welches sich heute der sogenannte Positivismus auf den Markt bringt, ein Ekel des verwöhnteren Geschmacks vor der Jahrmarktsbuntheit und Lappenhaftigkeit aller dieser Wirklichkeitsphilosophaster, an denen nichts neu und echt ist als diese Buntheit. Man soll darin, wie mich dünkt, diesen skeptischen antiwirklichen und Erkenntnismikroskopikern von heute recht geben. Ihr Instinkt, welcher sie aus der modernen Wirklichkeit hinwegtreibt, ist unwiderlegt. Was gehen uns ihre rückläufigen Schleichwege an? Das Wesentliche an ihnen ist nicht, dass sie zurück wollen, sondern, dass sie weg wollen. Etwas Kraft, Flug, Mut, Künstlerschaft mehr. Und sie würden hinaus wollen und nicht zurück. 11. Es scheint mir, dass man jetzt überall bemüht ist, von dem eigentlichen Einflusse, den Kant auf die deutsche Philosophie ausgeübt hat, den Blick abzulenken und namentlich über den Wert, den er sich selbst zugestand, klüglich hinwegzuschlüpfen. Kant war vor allem und zuerst stolz auf seine Kategorientafel. Er sagte mit dieser Tafel in den Händen: Das ist das Schwerste, was jemals zum Behufe der Metaphysik unternommen werden konnte. Man verstehe doch dies, werden konnte. Er war stolz darauf, im Menschen ein neues Vermögen, das Vermögen zu synthetischen Urteilen a priori, entdeckt zu haben. Gesetzt, dass er sich hierin selbst betrog. Aber die Entwicklung und rasche Blüte der deutschen Philosophie hängt an diesem Stolze und an dem Wetteifer aller Jüngeren, womöglich noch Stolzeres zu entdecken, und jedenfalls, neue Vermögen. Aber besinnen wir uns, es ist an der Zeit. Aber dies ist Nihilismus und Anzeichen einer verzweifelnden, sterbensmüden Seele. Wie tapfer auch die Gebärden einer solchen Tugend sich ausnehmen mögen. Wie sind synthetische Urteile a priori möglich? Vermöge eines Vermögens. Leider aber nicht mit drei Worten, sondern so umständlich, ehrwürdig und mit einem solchen Aufwande von deutschem Tief- und Schnörkelsinne, dass man die lustige Nier-Serie alle Made überhörte, welche in einer solchen Antwort steckt. Man war sogar außer sich über dieses neue Vermögen, und der Jubel kam auf seine Höhe, als Kant auch noch ein moralisches Vermögen im Menschen hinzuentdeckte, denn damals waren die Deutschen noch moralisch, und ganz und gar noch nicht, realpolitisch. Fragte sich Kant, und was antwortete er eigentlich? Und was fand man nicht alles, in jener unschuldigen, reichen, noch jugendlichen Zeit des deutschen Geistes, in welche die Romantik, die boshafte Fee, Heinin blies, Heinin sang, damals, als man finden und erfinden noch nicht auseinanderzuhalten wusste. Vor allem ein Vermögen fürs Übersinnliche. Schelling taufte es die intellektuelle Anschauung und kam damit den herzlichsten Gelüsten seiner im Grunde fromm gelüsteten Deutschen entgegen. Man kann dieser ganzen übermütigen und schwärmerischen Bewegung, welche Jugend war, so kühn sie sich auch in graue und greisenhafte Begriffe verkleidete, gar nicht mehr Unrecht tun, als wenn man sie ernst nimmt und gar etwa mit moralischer Entrüstung behandelt. Genug, man wurde älter, der Traum verflog. Es kam der Honigmond der deutschen Philosophie. Alle jungen Theologen des Tübinger Stifts gingen alsbald in die Büsche. Alle suchten nach Vermögen. Es kam eine Zeit, wo man sich die Stirne rieb, man reibt sie sich heute noch. Man hatte geträumt. Voran und zuerst, der alte Kant. Vermöge eines Vermögens, hatte er gesagt, mindestens gemeint. Aber ist denn das eine Antwort? Eine Erklärung? Oder nicht vielmehr nur eine Wiederholung der Frage? Wie macht doch das Opium schlafen? Aber dergleichen Antworten gehören in die Komödie, und es ist endlich an der Zeit, die kantische Frage: Wie sind synthetische Urteile a priori möglich? Durch eine andere Frage zu ersetzen: Warum ist der Glaube an solche Urteile nötig? Nämlich zu begreifen, dass zum Zweck der Erhaltung von Wesen unserer Art solche Urteile als wahr geglaubt werden müssen, weshalb sie natürlich noch falsche Urteile sein könnten, oder, deutlicher geredet und grob und gründlich, synthetische Urteile a priori sollten gar nicht möglich sein. Wir haben kein Recht auf sie, in unserem Munde sind es lauter falsche Urteile. Vermöge eines Vermögens, nämlich der Virtus Dormitiva, antwortet jener Arzt bei Molière: Quia est in eo virtus dormitiva, cuius est natura sensus assupaia. Nur ist allerdings der Glaube an ihre Wahrheit nötig, als ein Vordergrundsglaube und Augenschein, der in die Perspektivenoptik des Lebens gehört. In ganz Europa ausgeübt hat, so zweifle man nicht, dass eine gewisse Virtus dormitiva dabei beteiligt war. Man war entzückt, unter edlen Müßiggängern, Tugendhaften, Mystikern, Künstlern. dreiviertels Christen und politischen Dunkelmännern aller Nationen, dank der deutschen Philosophie, ein Gegengift gegen den noch übermächtigen Sensualismus zu haben, der vom vorigen Jahrhundert in dieses hinüberströmte, kurz, Sensus Assupaia. 12. Was die materialistische Atomistik betrifft, so gehört dieselbe zu den bestwiderlegten Dingen, die es gibt. Und vielleicht ist heute in Europa niemand unter den Gelehrten mehr so ungelehrt, ihr. Außer zum bequemen Hand- und Hausgebrauch, nämlich als eine Abkürzung der Ausdrucksmittel, noch eine ernstliche Bedeutung zuzumessen. Dank vorerst jenem Polen Boskowitsch, der, mitsamt dem Polen Kopernikus, bisher der größte und siegreichste Gegner des Augenscheins war. Während nämlich Kopernikus uns überredet hat zu glauben, wider alle Sinne, dass die Erde nicht feststeht, lehrte Boskowitsch dem Glauben an das Letzte, was von der Erde feststand, abschwören, dem Glauben an den Stoff, an die Materie, an das Erdenrest und Klümpchenatom. Es war der größte Triumph über die Sinne, der bisher auf Erden errungen worden ist. Man muss aber noch weiter gehen und auch dem atomistischen Bedürfnisse, das immer noch ein gefährliches Nachleben führt, auf Gebieten, wo es niemand ahnt, gleich jenem berühmteren, metaphysischen Bedürfnisse, den Krieg erklären, einen schonungslosen Krieg aufs Messer. Man muss zunächst auch jener andern und verhängnisvolleren Atomistik den Garaus machen, welche das Christentum am besten und längsten gelehrt hat, der Seelenatomistik. Mit diesem Wort sei es erlaubt, jenen Glauben zu bezeichnen, der die Seele als etwas Unvertilgbares, Ewiges, Unteilbares, als eine Monade, als ein Atomon nimmt. Diesen Glauben soll man aus der Wissenschaft hinaus schaffen. Es ist, unter uns gesagt, ganz und gar nicht nötig, die Seele selbst dabei loszuwerden und auf eine der ältesten und ehrwürdigsten Hypothesen Verzicht zu leisten, wie es dem Ungeschick der Naturalisten zu begegnen pflegt, welche, kaum dass die an, die Seele, rühren, sie auch verlieren. Aber der Weg zu neuen Fassungen und Verfeinerungen der Seelenhypothese steht offen. Und Begriffe wie sterbliche Seele und Seele als Subjektsvielheit und Seele als Gesellschaftsbau der Triebe und Affekte wollen fürderhin in der Wissenschaft Bürgerrecht haben. Indem der neue Psycholog dem Aberglauben ein Ende bereitet, der bisher um die Seelenvorstellung mit einer fast tropischen Üppigkeit wucherte, hat er sich freilich selbst gleichsam in eine neue Öde und ein neues Misstrauen hinausgestoßen. Es mag sein, dass die älteren Psychologen es bequemer und lustiger hatten. Zuletzt aber weiß er sich eben damit auch zum Erfinden verurteilt, und, wer weiß, um zuletzt noch der ungeheuren Wirkung zu gedenken, welche, die deutsche Philosophie, man versteht, wie ich hohe, ihr Anrecht auf Gänsefüßchen? Vielleicht zum Finden. 13. Die Physiologen sollten sich besinnen, den Selbsterhaltungstrieb als kardinalen Trieb eines organischen Wesens anzusetzen. Vor allem will etwas Lebendiges seine Kraft auslassen. Leben selbst ist Wille zur Macht. Die Selbsterhaltung ist nur eine der indirekten und häufigsten Folgen davon. Kurz, hier wie überall, Vorsicht vor überflüssigen teleologischen Prinzipien. Wie ein solches der Selbsterhaltungstrieb ist, man dankt ihn der Inkonsequenz Spinozas. 14. Es dämmert jetzt vielleicht in 5, 6 Köpfen, dass Physik auch nur eine Weltauslegung und Zurechtlegung, nach uns. Mit Verlaub gesagt, und nicht eine Welterklärung ist. Aber, insofern sie sich auf den Glauben an die Sinne stellt, gilt sie als mehr und muss auf lange hinaus noch als mehr, nämlich als Erklärung gelten. Sie hat Augen und Finger für sich. Sie hat den Augenschein und die Handgreiflichkeit für sich. Das wirkt auf ein Zeitalter mit plebejischem Grundgeschmack bezaubernd, überredend, überzeugend, es folgt ja instinktiv dem Wahrheitskanon des ewig volkstümlichen Sensualismus. Umgekehrt, genau im Widerstreben gegen die Sinnenfälligkeit bestand der Zauber der platonischen Denkweise, welche eine vornehme Denkweise war, vielleicht unter Menschen, die sich sogar stärkerer und anspruchsvollerer Sinne erfreuten, als unsere Zeitgenossen sie haben, aber welche einen höheren Triumph darin zu finden wussten, über diese Sinne Herr zu bleiben. Und dies mittelst blasser kalter grauer Begriffsnetze, die sie über den bunten Sinnenwirbel, den Sinnenpöbel, wie Plato sagte, warfen. Es war eine andere Art Genuss in dieser Welt Überwältigung und Weltauslegung nach der Manier des Plato, als der es ist, welchen uns die Physiker von heute anbieten, insgleichen die Darwinisten und Antiteleologen unter den physiologischen Arbeitern, mit ihrem Prinzip der kleinstmöglichen Kraft und der größtmöglichen Dummheit. Wo der Mensch nichts mehr zu sehen und zu greifen hat, da hat er auch nichts mehr zu suchen. Das ist freilich ein anderer Imperativ als der platonische, welcher aber doch für ein derbes arbeitsames Geschlecht von Maschinisten und Brückenbauern der Zukunft, die lauter grobe Arbeit abzutun haben, gerade der rechte Imperativ sein mag. 15. Um Physiologie mit gutem Gewissen zu treiben, muss man darauf halten, dass die Sinnesorgane nicht Erscheinungen sind im Sinne der idealistischen Philosophie. Als solche könnten sie ja keine Ursachen sein. Sensualismus mindestens somit als regulative Hypothese, um nicht zu sagen als heuristisches Prinzip. So nämlich gebietet es die Methode, die wesentlich Prinzipiensparsamkeit sein muss. Was ist klar? Was erklärt? Erst das, was sich sehen und tasten lässt, bis so weit muss man jedes Problem treiben. Aber dann wäre ja unser Leib, als ein Stück dieser Außenwelt, das Werk unserer Organe. Aber dann wären ja unsere Organe selbst, das Werk unserer Organe. Dies ist, wie mir scheint, eine gründliche Reductio et absurdum, gesetzt, dass der Begriff causa sui etwas gründlich Absurdes ist. 16. Es gibt immer noch harmlose Selbstbeobachter, welche glauben, dass es unmittelbare Gewissheiten gebe. Zum Beispiel, ich denke, oder, wie es der Aberglaube Schopenhauers war, ich will. Gleichsam als ob hier das Erkennen rein und nackt seinen Gegenstand zu fassen bekäme, als Ding an sich, und weder von Seiten des Subjekts, noch von Seiten des Objekts eine Fälschung stattfände. Das aber, unmittelbare Gewissheit, ebenso wie absolute Erkenntnis und Ding an sich, eine Contradictio in ejecto in sich schließt, werde ich 100-mal wiederholen. Man sollte sich doch endlich von der Verführung der Worte losmachen. Mag das Volk glauben, dass Erkennen ein zu Ende kennen sei, der Philosoph muss sich sagen. Wenn ich den Vorgang zerlege, der in dem Satz, ich denke, ausgedrückt ist, so bekomme ich eine Reihe von verwegenen Behauptungen, deren Begründung schwer, vielleicht unmöglich ist, zum Beispiel, dass ich es bin, der denkt, dass überhaupt ein Etwas es sein muss, das denkt. Dass Denken eine Tätigkeit und Wirkung seitens eines Wesens ist, welches als Ursache gedacht wird, dass es ein Ich gibt, endlich. Dass es bereits feststeht, was mit Denken zu bezeichnen ist, dass ich weiß, was Denken ist. Wie? Und andere sagen gar, die Außenwelt wäre das Werk unserer Organe? Folglich ist die Außenwelt nicht das Werk unserer Organe? Genug. Jenes, ich denke, setzt voraus, dass ich meinen augenblicklichen Zustand mit anderen Zuständen, die ich an mir kenne, vergleiche, um so festzusetzen, was er ist, wegen dieser Rückbeziehung auf anderweitiges Wissen, hat er für mich jedenfalls keine unmittelbare Gewissheit. Anstelle jener unmittelbaren Gewissheit, an welche das Volk im gegebenen Falle glauben mag, bekommt dergestalt der Philosoph eine Reihe von Fragen der Metaphysik in die Hand, recht eigentliche Gewissensfragen des Intellekts, welche heißen, woher nehme ich den Begriff Denken? Denn wenn ich nicht darüber mich schon bei mir entschieden hätte, wonach sollte ich abmessen, das, was eben geschieht, nicht vielleicht, wollen, oder, fühlen, sei? Was gibt mir das Recht, von einem Ich, und gar von einem Ich als Ursache, und endlich noch von einem Ich als Gedankenursache zu reden? Wer sich mit der Berufung auf eine Art Intuition der Erkenntnis getraut, jene metaphysischen Fragen sofort zu beantworten, wie es der tut, welcher sagt, ich denke und weiß, dass dies wenigstens wahr, wirklich, gewiss ist, der wird bei einem Philosophen heute ein Lächeln und zwei Fragezeichen bereit finden. Mein Herr, wird der Philosoph vielleicht ihm zu verstehen geben? Es ist unwahrscheinlich, dass sie sich nicht irren. Aber warum auch durchaus Wahrheit? 17. Was den Aberglauben der Logiker betrifft, so will ich nicht müde werden, eine kleine kurze Tatsache immer wieder zu unterstreichen, welche von diesen Abergläubischen ungern zugestanden wird. Nämlich, dass ein Gedanke kommt, wenn er will und nicht wenn ich will. So dass es eine Fälschung des Tatbestandes ist zu sagen. Das Subjekt, ich, ist die Bedingung des Prädikats, denke. Warum glaube ich an Ursache und Wirkung? Es denkt, aber dass dies, es, gerade jenes alte berühmte ich, sei, ist, milde geredet, nur eine Annahme, eine Behauptung, vor allem keine unmittelbare Gewissheit. Zuletzt ist schon mit diesem, es denkt, zu viel getan. Schon dies, es, enthält eine Auslegung des Vorgangs und gehört nicht zum Vorgange selbst. Ungefähr nach dem gleichen Schema suchte die ältere Atomistik zu der Kraft, die wirkt, noch jenes Klümpchen Materie, worin sie sitzt, aus der heraus sie wirkt, das Atom. Strengere Köpfe lernten endlich ohne diesen Erdenrest auskommen. Und vielleicht gewöhnt man sich eines Tages noch daran, auch seitens der Logiker ohne jenes kleine es, zu dem sich das ehrliche alte Ich verflüchtigt hat, auszukommen. Man schließt hier nach der grammatischen Gewohnheit. Denken ist eine Tätigkeit, zu jeder Tätigkeit gehört einer, der tätig ist, folglich. 18. An einer Theorie ist es wahrhaftig nicht ihr geringster Reiz, dass sie widerlegbar ist. Gerade damit zieht sie feinere Köpfe an. 19. Die Philosophen pflegen vom Willen zu reden, wie als ob er die bekannteste Sache von der Welt sei. Ja, Schopenhauer gab zu verstehen, der Wille allein sei uns eigentlich bekannt, ganz und gar. Bekannt, ohne Abzug und Zutat bekannt. Es scheint, dass die hundertfach widerlegte Theorie vom freien Willen ihre Fortdauer nur noch diesem Reize verdankt. Immer wieder kommt jemand und fühlt sich stark genug, sie zu widerlegen. Wollen scheint mir vor allem etwas Kompliziertes, etwas, das nur als Wort eine Einheit ist, und eben in einem Worte steckt das Volksvorurteil, das über die allzeit nur geringe Vorsicht der Philosophen Herr geworden ist. Seien wir also einmal vorsichtiger, seien wir unphilosophisch. Sagen wir, in jedem Wollen ist erstens eine Mehrheit von Gefühlen. Nämlich das Gefühl des Zustandes, von dem weg, das Gefühl des Zustandes, zu dem hin, das Gefühl von diesem, weg, und, hin, selbst. Dann noch ein begleitendes Muskelgefühl. Welches, auch ohne dass wir, Arme und Beine, in Bewegung setzen, durch eine Art Gewohnheit. Sobald wir, wollen, sein Spiel beginnt. Wie also fühlen und zwar vielerlei fühlen als Ingredienz des Willens anzuerkennen ist, so zweitens auch noch denken. In jedem Willensakte gibt es einen kommandierenden Gedanken, und man soll ja nicht glauben, diesen Gedanken von dem Wollen abscheiden zu können, wie als ob dann noch Wille übrig bliebe. Drittens ist der Wille nicht nur ein Komplex von Fühlen und Denken, sondern vor allem noch ein Affekt. Und zwar jener Affekt des Kommandos. Das, was Freiheit des Willens genannt wird, ist wesentlich der Überlegenheitsaffekt in Hinsicht auf den, der gehorchen muss. Ich bin frei, er muss gehorchen. Dies Bewusstsein steckt in jedem Willen, und ebenso jene Spannung der Aufmerksamkeit, jener gerade Blick, der ausschließlich eins fixiert, jene unbedingte Wertschätzung. Jetzt tut dies und nichts anderes Not, jene innere Gewissheit darüber, dass gehorcht werden wird, und was alles noch zum Zustande des Befehlenden gehört. Aber es dünkt mich immer wieder, dass Schopenhauer auch in diesem Falle nur getan hat, was Philosophen eben zu tun pflegen, dass er ein Volksvorurteil übernommen und übertrieben hat. Nun aber beachte man, was das Wunderlichste am Willen ist, an diesem so vielfachen Dinge, für welches das Volk nur ein Wort hat, insofern wir im gegebenen Falle zugleich die Befehlenden und Gehorchenden sind, und als Gehorchende die Gefühle des Zwiengehens, Drängens, Drückens, Widerstehens, Bewegens kennen, welche sofort nach dem Akte des Willens zu beginnen pflegen, insofern wir andererseits die Gewohnheit haben, uns über diese Zweiheit vermöge des synthetischen Begriffs, Ich, hinwegzusetzen, hinwegzutäuschen, hat sich an das Wollen noch eine ganze Kette von irrtümlichen Schlüssen und folglich von falschen Wertschätzungen des Willens selbst angehängt, dergestalt, dass der Wollende mit gutem Glauben glaubt, Wollen genüge zur Aktion. Weil in den allermeisten Fällen nur gewollt worden ist, wo auch die Wirkung des Befehls, also der Gehorsam, also die Aktion erwartet werden durfte, so hat sich der Anschein in das Gefühl übersetzt. Als ob es da eine Notwendigkeit von Wirkung gäbe. Genug, der Wollende glaubt, mit einem ziemlichen Grad von Sicherheit, dass Wille und Aktion irgendwie eins seien. Er rechnet das Gelingen, die Ausführung des Wollens noch dem Willen selbst zu und genießt dabei einen Zuwachs jenes Machtgefühls, welches alles Gelingen mit sich bringt. Freiheit des Willens. Das ist das Wort für jenen vielfachen Lustzustand des Wollenden, der befiehlt und sich zugleich mit dem Ausführenden als eins setzt, der als solcher den Triumph über Widerstände mit genießt, aber bei sich urteilt, sein Wille selbst sei es, der eigentlich die Widerstände überwinde. Der Wollende nimmt dergestalt die Lustgefühle der ausführenden, erfolgreichen Werkzeuge, der dienstbaren, Unterwillen, oder unter Seelen. Unser Leib ist ja nur ein Gesellschaftsbau vieler Seelen. Zu seinem Lustgefühle als Befehlender hinzu. Ein Mensch, der will, befiehlt einem etwas in sich, das gehorcht oder von dem er glaubt, dass es gehorcht. Bei allem Wollen handelt es sich schlechterdings um Befehlen und Gehorchen, auf der Grundlage, wie gesagt, eines Gesellschaftsbaus vieler Seelen. Weshalb ein Philosoph sich das Recht nehmen sollte. Wollen an sich schon unter den Gesichtskreis der Moral zu fassen. Moral nämlich als Lehre von den Herrschaftsverhältnissen verstanden, unter denen das Phänomen Leben entsteht. 20. Dass die einzelnen philosophischen Begriffe nichts Beliebiges, nichts für sich Wachsendes sind, sondern in Beziehung und Verwandtschaft zueinander emporwachsen, dass sie, so plötzlich und willkürlich sie auch in der Geschichte des Denkens anscheinend heraustreten, doch ebenso gut einem Systeme angehören als die sämtlichen Glieder der Fauna eines Erdteils, das verrät sich zuletzt noch darin, wie sicher die verschiedensten Philosophen ein gewisses Grundschema von möglichen Philosophien immer wieder ausfüllen. Unter einem unsichtbaren Banne laufen sie immer von neuem noch einmal dieselbe Kreisbahn. Sie mögen sich noch so unabhängig voneinander mit ihrem kritischen oder systematischen Willen fühlen, irgendetwas in ihnen führt sie, irgendetwas treibt sie in bestimmter Ordnung hintereinander her, eben jene eingeborene Systematik und Verwandtschaft der Begriffe. Ihr Denken ist in der Tat viel weniger ein Entdecken als ein Wiedererkennen, Wiedererinnern, eine Rück- und Heimkehr in einen fernen uralten Gesamthaushalt der Seele, aus dem jene Begriffe einstmals herausgewachsen sind. Philosophieren ist insofern eine Art von Atavismus höchsten Ranges. L'effect c'est moi. Es begibt sich hier, was sich in jedem gut gebauten und glücklichen Gemeinwesen begibt, dass die regierende Klasse sich mit den Erfolgen des Gemeinwesens identifiziert. Gerade, wo Sprachverwandtschaft vorliegt, ist es gar nicht zu vermeiden, dass, dank der gemeinsamen Philosophie der Grammatik, ich meine dank der unbewussten Herrschaft und Führung durch gleiche grammatische Funktionen, von vornherein alles für eine gleichartige Entwicklung und Reihenfolge der philosophischen Systeme vorbereitet liegt, ebenso wie zu gewissen anderen Möglichkeiten der Weltausdeutung der Weg wie abgesperrt erscheint. Philosophen des Ural-altaischen Sprachbereichs, in dem der Subjektbegriff am schlechtesten entwickelt ist, werden mit großer Wahrscheinlichkeit anders in die Welt blicken und auf anderen Pfaden zu finden sein als Indogermanen oder Muselmänner. Der Bann bestimmter grammatischer Funktionen ist im letzten Grunde der Bann physiologischer Werturteile und Rassebedingungen. die wunderliche Familienähnlichkeit alles indischen, griechischen, deutschen Philosophierens erklärt sich einfach genug. 21. Die Causa sui ist der beste Selbstwiderspruch, der bisher ausgedacht worden ist, eine Art logischer Notzucht und Unnatur. Aber der ausschweifende Stolz des Menschen hat es dahin gebracht, sich tief und schrecklich gerade mit diesem Unsinn zu verstricken. Das Verlangen nach Freiheit des Willens, in jenem metaphysischen Superlativ Verstande, wie er leider noch immer in den Köpfen der Halbunterrichteten herrscht, das Verlangen, die ganze und letzte Verantwortlichkeit für seine Handlungen selbst zu tragen und Gott, Welt, Vorfahren, Zufall, Gesellschaft davon zu entlasten, ist nämlich nichts Geringeres, als eben jene Causa sui zu sein und, mit einer mehr als Münchhausenschen Verwegenheit, sich selbst aus dem Sumpf des Nichts an den Haaren ins Dasein zu ziehen. Gesetzt, jemand kommt dergestalt hinter die bäurische Einfalt dieses berühmten Begriffs, freier Wille, und streicht ihn aus seinem Kopfe, so bitte ich ihn nunmehr, seine Aufklärung, noch um einen Schritt weiter zu treiben und auch die Umkehrung jenes Unbegriffs, freier Wille, aus seinem Kopfe zu streichen. Ich meine den unfreien Willen, der auf einen Missbrauch von Ursache und Wirkung hinausläuft. Man soll nicht Ursache und Wirkung fehlerhaft verdinglichen, wie es die Naturforscher tun, und wer gleich ihnen heute im Denken naturalisiert, gemäß der herrschenden mechanistischen Tölpelei, welche die Ursache drücken und stoßen lässt, bis sie wirkt. Man soll sich der Ursache, der Wirkung, eben nur als reiner Begriffe bedienen, das heißt als konventioneller Fiktionen zum Zweck der Bezeichnung, der Verständigung, nicht der Erklärung. So viel zur Zurückweisung von Lockes Oberflächlichkeit in Bezug auf die Herkunft der Ideen. Wir sind es, die allein die Ursachen, das Nacheinander, das Füreinander, die Relativität, den Zwang, die Zahl, das Gesetz, die Freiheit, den Grund, den Zweck erdichtet haben. Und wenn wir diese Zeichenwelt als an sich in die Dinge hineindichten, hineinmischen, so treiben wir es noch einmal, wie wir es immer getrieben haben, nämlich mythologisch. Im an sich gibt es nichts von Kausalverbänden, von Notwendigkeit, von psychologischer Unfreiheit, da folgt nicht die Wirkung auf die Ursache, da regiert kein Gesetz. Es ist fast immer schon ein Symptom davon, wo es bei ihm selber mangelt, wenn ein Denker bereits in aller Kausalverknüpfung und psychologischen Notwendigkeit etwas von Zwang, Not folgen müssen, Druck, Unfreiheit herausfühlt. Es ist verräterisch, gerade so zu fühlen, die Person verrät sich. Und überhaupt wird, wenn ich recht beobachtet habe, von zwei ganz entgegengesetzten Seiten aus, aber immer auf eine tief persönliche Weise die Unfreiheit des Willens als Problem gefasst, die einen wollen um keinen Preis ihre Verantwortlichkeit, den Glauben an sich, das persönliche Anrecht auf ihr Verdienst fahren lassen, die eitlen Rassen gehören dahin, die anderen wollen umgekehrt nichts verantworten, an nichts schuld sein und verlangen, aus einer innerlichen Selbstverachtung heraus, sich selbst irgendwohin abwälzen zu können. Der unfreie Wille ist Mythologie, im wirklichen Leben handelt es sich nur um starken und schwachen Willen. Diese Letztern pflegen sich, wenn sie Bücher schreiben, heute der Verbrecher anzunehmen. Eine Art von sozialistischem Mitleiden ist ihre gefälligste Verkleidung. 22. Man vergebe es mir als einem alten Philologen, der von der Bosheit nicht lassen kann, auf schlechte Interpretationskünste den Finger zu legen. Aber jene Gesetzmäßigkeit der Natur, von der ihr Physiker so stolz redet, wie als ob besteht nur dank eurer Ausdeutung und schlechten Philologie. Sie ist kein Tatbestand, kein Text, vielmehr nur eine naiv-humanitäre Zurechtmachung und Sinnverdrehung, mit der ihr den demokratischen Instinkten der modernen Seele sattsam entgegenkommt. Überall Gleichheit vor dem Gesetz, die Natur hat es darin nicht anders und nicht besser als wir. Ein artiger Hintergedanke, in dem noch einmal die pöbelmännische Feindschaft gegen alles Bevorrechtete und Selbstherrliche, insgleichen ein zweiter und feinerer Atheismus verkleidet liegt. Und in der Tat, der Fatalismus der Willensschwachen verschönert sich erstaunlich, wenn er sich als «la religion de la souffrance humaine» einzuführen versteht. Es ist sein guter Geschmack. Aber, wie gesagt, das ist Interpretation, nicht Text. Und es könnte jemand kommen, der, mit der entgegengesetzten Absicht und Interpretationskunst, aus der gleichen Natur und im Hinblick auf die gleichen Erscheinungen, gerade die tyrannisch rücksichtenlose und unerbittliche Durchsetzung von Machtansprüchen herauszulesen verstünde. Ein Interpret, der die Ausnahmslosigkeit und Unbedingtheit in allem, Willen zur Macht, dermaßen euch vor Augen stellte, dass fast jedes Wort und selbst das Wort Tyrannei schließlich unbrauchbar oder schon als schwächende und mildernde Metapher als zu menschlich erschiene. Und der dennoch damit endete, das Gleiche von dieser Welt zu behaupten, was ihr behauptet, nämlich dass sie einen notwendigen und berechenbaren Verlauf habe, aber nicht weil Gesetze in ihr herrschen, sondern weil absolut die Gesetze fehlen und jede Macht in jedem Augenblick ihre letzte Konsequenz zieht. Ni Dieu, ni Maître. So wollt auch ihr's. Und darum hoch das Naturgesetz, nicht wahr? Gesetzt, dass auch dies nur Interpretation ist, und ihr werdet eifrig genug sein, dies einzuwenden? Dieselbe als Morphologie und Entwicklungslehre des Willens zur Macht zu fassen, wie ich sie fasse. Daran hat noch niemand in seinen Gedanken selbst gestreift. Sofern es nämlich erlaubt ist, in dem, was bisher geschrieben wurde, ein Symptom von dem, was bisher verschwiegen wurde, zu erkennen. Die Gewalt der moralischen Vorurteile ist tief in die geistigste, in die anscheinend kälteste und voraussetzungsloseste Welt gedrungen. Und, wie es sich von selbst versteht, schädigend, hemmend, blendend, verdrehend. Eine eigentliche Physiopsychologie hat mit unbewussten Widerständen im Herzen des Forschers zu kämpfen. Sie hat, das Herz, gegen sich, schon eine Lehre von der gegenseitigen Bedingtheit der guten und der schlimmen Triebe macht, als feinere Immoralität, einem noch kräftigen und herzhaften Gewissen Not und Überdruss, noch mehr eine Lehre von der Ableitbarkeit aller guten Triebe aus den schlimmen. Gesetzt aber, jemand nimmt gar die Affekte Hass, Neid, Habsucht, Herrschsucht als lebenbedingende Affekte, als etwas, das im Gesamthaushalte des Lebens grundsätzlich und grundwesentlich vorhanden sein muss, folglich noch gesteigert werden muss, falls das Leben noch gesteigert werden soll, der leidet an einer solchen Richtung seines Urteils wie an einer Seekrankheit. Und doch ist auch diese Hypothese bei weitem nicht die peinlichste und fremdeste in diesem ungeheuren fast noch neuen Reiche gefährlicher Erkenntnisse, und es gibt in der Tat 100 gute Gründe dafür, dass jeder von ihm fernbleibt, der es kann. Andererseits ist man einmal mit seinem Schiffe hierhin verschlagen, nun. Wohlan, jetzt tüchtig die Zähne zusammengebissen, die Augen aufgemacht, die Hand fest am Steuer. Wir fahren geradewegs über die Moral weg, wir erdrücken, wir zermalmen vielleicht dabei unseren eigenen Rest Moralität, indem wir dorthin unsere Fahrt machen und wagen, aber was liegt an uns? Niemals noch hat sich verwegenen Reisenden und Abenteurern eine tiefere Welt der Einsicht eröffnet. Und der Psychologe, welcher dergestalt Opfer bringt, es ist nicht das Sacrificio del Intelletto, im Gegenteil, wird zum Mindesten dafür verlangen dürfen, dass die Psychologie wieder als Herrin der Wissenschaften anerkannt werde, zu deren Dienste und Vorbereitung die übrigen Wissenschaften da sind. Nun, umso besser. 23. Die gesamte Psychologie ist bisher an moralischen Vorurteilen und Befürchtungen hängen geblieben. Sie hat sich nicht in die Tiefe gewagt. Der freie Geist 24. O Sancta Simplicitas. In welcher seltsamen Vereinfachung und Fälschung lebt der Mensch? Man kann sich nicht zu Ende wundern, wenn man sich erst einmal die Augen für dies Wunder eingesetzt hat. Wie haben wir alles um uns hell und frei und leicht und einfach gemacht? Wie wussten wir unseren Sinnen einen Freipass für alles Oberflächliche, unserem Denken eine göttliche Begierde nach mutwilligen Sprüngen und Fehlschlüssen zu geben? Wie haben wir es von Anfang an verstanden, uns unsere Unwissenheit zu erhalten, um eine kaum begreifliche Freiheit, Unbedenklichkeit, Unvorsichtigkeit, Herzhaftigkeit, Heiterkeit des Lebens, um das Leben zu genießen? Und erst auf diesem nunmehr festen und granitenen Grunde von Unwissenheit durfte sich bisher die Wissenschaft erheben. Der Wille zum Wissen auf dem Grunde eines viel gewaltigeren Willens, des Willens zum Nichtwissen, zum Ungewissen, zum Unwahren. Nicht als sein Gegensatz, sondern als seine Verfeinerung. Mag nämlich auch die Sprache, hier wie anderwärts, nicht über ihre Plumpheit hinaus können und fortfahren, von Gegensätzen zu reden, wo es nur gerade und mancherlei Feinheit der Stufen gibt, mag ebenfalls die eingefleischte Tartüfferie der Moral, welche jetzt zu unserem unüberwindlichen Fleisch und Blut gehört, uns Wissenden selbst die Worte im Munde umdrehen. Hier und da begreifen wir es und lachen darüber, wie gerade noch die beste Wissenschaft uns am besten in dieser vereinfachten, durch und durch künstlichen, zurechtgedichteten, zurechtgefälschten Welt festhalten will, wie sie unfreiwillig willig den Irrtum liebt, weil sie, die Lebendige, das Leben liebt. 25 Nach einem so fröhlichen Eingang möchte ein ernstes Wort nicht überhört werden. Es wendet sich an die Ernstesten. Seht euch vor, ihr Philosophen und Freunde der Erkenntnis, und hütet euch vor dem Martyrium. Vor dem Leiden, um der Wahrheit willen. Selbst vor der eigenen Verteidigung. Es verdirbt eurem Gewissen alle Unschuld und feine Neutralität. Es macht euch halsstarrig gegen Einwände und rote Tücher. Es verdummt, vertiert, verstiert, wenn ihr im Kampfe mit Gefahr, Verlästerung, Verdächtigung, Ausstoßung und noch gröberen Folgen der Feindschaft, zuletzt euch gar als Verteidiger der Wahrheit auf Erden ausspielen müsst, als ob die Wahrheit eine so harmlose und täppische Person wäre, dass sie Verteidiger nötig hätte. Und gerade euch, ihr Ritter von der traurigsten Gestalt, meine Herren Eckensteher und Spinneweber des Geistes. Zuletzt wisst ihr gut genug, dass nichts daran liegen darf, ob gerade ihr Recht behaltet, ebenfalls das bisher noch kein Philosoph Recht behalten hat, und dass eine preiswürdigere Wahrhaftigkeit in jedem kleinen Fragezeichen liegen dürfte, welches ihr hinter eure Leibworte und Lieblingslehren, und gelegentlich hinter euch selbst, setzt, als in allen feierlichen Gebärden und Trümpfen vor Anklägern und Gerichtshöfen. Geht lieber beiseite, flieht ins Verborgene, und habt eure Maske und Feinheit, dass man euch verwechsele oder ein wenig fürchte, und vergesst mir den Garten nicht, den Garten mit goldenem Gitterwerk. Und habt Menschen um euch, die wie ein Garten sind, oder wie Musik über Wassern, zur Zeit des Abends, wo der Tag schon zur Erinnerung wird. Wählt die gute Einsamkeit, die freie, mutwillige, leichte Einsamkeit, welche euch auch ein Recht gibt, selbst in irgendeinem Sinne noch gut zu bleiben. Wie giftig, wie listig, wie schlecht macht jeder lange Krieg, der sich nicht mit offener Gewalt führen lässt. Wie persönlich macht eine lange Furcht ein langes Augenmerk auf Feinde, auf mögliche Feinde. Diese Ausgestoßenen der Gesellschaft, diese lang verfolgten, schlimm gehetzten, auch die Zwangseinsiedler, die Spinozas oder Giordano Brunos, werden zuletzt immer, und sei es unter der geistigsten Maskerade, und vielleicht ohne dass sie selbst es wissen, zu raffinierten Rachsüchtigen und Giftmischern. Man grabe doch einmal den Grund der Ethik und Theologie Spinozas auf. Gar nicht zu reden von der Tölpelei der moralischen Entrüstung, welche an einem Philosophen das unfehlbare Zeichen dafür ist, dass ihm der philosophische Humor davon lief. Das Martyrium des Philosophen, seine Aufopferung für die Wahrheit, zwingt ans Licht heraus, was vom Agitator und vom Schauspieler in ihm steckte. Und gesetzt, dass man ihm nur mit einer artistischen Neugierde bisher zugeschaut hat, so kann in Bezug auf manchen Philosophen der gefährliche Wunsch freilich begreiflich sein, ihn auch einmal in seiner Entartung zu sehen. entartet zum Märtyrer, zum Bühnen- und Tribünenschreihals. Nur dass man sich, mit einem solchen Wunsche, darüber klar sein muss, was man jedenfalls dabei zu sehen bekommen wird. Nur ein Satyrspiel. Nur eine Nachspielfarce. Nur den fortwährenden Beweis dafür, dass die lange eigentliche Tragödie zu Ende ist, vorausgesetzt, dass jede Philosophie im Entstehen eine lange Tragödie war. 26. Jeder auserlesene Mensch trachtet instinktiv nach seiner Burg und Heimlichkeit, wo er von der Menge, den vielen, den allermeisten erlöst ist,